Willkommen zu Recenter live am 9. April 2024. Mein Name ist Alexander Benesch und wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Schwerpunktthema heute ist die Herrschaft durch künstliche Intelligenz. Ich hatte jetzt in den letzten 1-2 Wochen hatte ich ja meine deutschen Bücher auf Amazon gestellt, dann auch Übersetzungen gemacht auf Englisch. Man findet jetzt, glaube ich, 10 Bücher von mir auf Englisch hier auf Amazon als Paperback und als Kindle. Und da habe ich dann auch manchmal 2 deutsche Bücher zu einem englischen zusammengefügt. Ein paar Sachen fielen raus, weil es einfach thematisch dann sehr schön gepasst hat, also mit einem Themenschwerpunkt. Und eins von den englischen Büchern, das finden Sie, das heißt Rule by AI, also Herrschaft durch künstliche Intelligenz, Psychometrics to run the left and the right. Und man findet künstliche Intelligenz schon wesentlich länger, als es den Leuten geläufig ist. Also da war ich ja vor fast 15 Jahren oder was, war ich bei irgendeiner Bilderberg-Konferenz 2011 oder so in der Schweiz. Und da hatten die halt auch schon so Gäste, wichtige Gäste da für die künstliche Intelligenz. Und ich habe dann auf der Bühne eben dann erzählt, in so einem spontanen Vortrag habe ich dann gesagt, naja, diese Leute sind dazu da, damit halt beispielsweise die Angloamerikaner, dass die ihre Ressourcen, die ja auch knapp sind, endlich sind, dass die am besten einsetzen können. Dass immer genau das richtige Stück Ressource am richtigen Ort ist, zum richtigen Zeitpunkt. Inzwischen ist natürlich einiges passiert, also mein Bildungslevel ist natürlich nochmal wesentlich, wesentlich höher. Und es gibt so viele gute Studien, auch von anderen Autoren natürlich, zu halt Teilbereichen, was da mit reingeht. Und man findet halt eben raus, seit sagen wir mal 60 Jahren, ist das eigentlich ein Thema. Also Algorithmen, künstliche Intelligenz für die Kriegsführung, für die Einschätzung halt der Innenpolitik, ja. Man kann halt bestimmte Menschengruppen halt identifizieren und simulieren im Computer. Das Ganze geht auch für Außenpolitik. Du weißt also, wie kannst du ein Land destabilisieren oder stabilisieren? Wie kannst du die Leute dazu kriegen, dass sie sich an einem Staatsstreich beteiligen, an einer Revolution? Und du kannst natürlich auch Krieg simulieren. Du kannst es auch längerfristig mit mehreren anderen Ländern so durchrechnen lassen, durchspielen, an den Variablen schrauben. Und dann siehst du schon bei den verschiedenen Rechenergebnissen, was du brauchst in der realen Welt als Voraussetzung. Also wenn zum Beispiel bestimmte Voraussetzungen halt das gewünschte Ergebnis bringen, dann musst du halt in der realen Welt die Voraussetzungen schaffen und dann klappt das wahrscheinlich mit dem Krieg. Geht das halt eben unglaublich weit zurück, halt in die 60er Jahre in Amerika mit der Simulmatics Corporation. Gibt es Bücher wie If Then, ja, die Simulmatics Corporation. Und man kann das halt eben da noch weiter hier abgleichen mit anderen Konflikten, auch mit viel größeren Konflikten und auch mit dem künftigen Konflikt, der jetzt vor der Haustür steht, also zwischen der NATO und den Russen. Ja, und je mehr man lernt, umso mehr kann man da sich halt da gut reindenken und kann halt ungefähr abschätzen, was ist möglich, also was ist diesen Ländern möglich und wo hapert es, also wo sind deren Schwierigkeiten. Und bevor es halt diese Rechenmöglichkeiten gab, ja, die ersten großen IBM-Computer, Programmiersprachen wie Fortran, um halt Bevölkerungen zu simulieren, da hat man in Amerika halt eben schon Wahlen damit beeinflussen können oder halt eben auch die Bevölkerung mehr unterteilen können in links, rechts und diese Kategorien. Konnte die Psyche vermessen und vorher hat man das halt mit der Hand gemacht, aber die Prinzipien waren im Endeffekt gleich. Ich habe das ja auch besprochen in den neueren Büchern von mir und auch in den englischen Büchern von mir. Also da gab es ja schon in den 1850er Jahren halt sehr viel Forschung hier auf deutschem Gebiet mit der Vermessung einer Persönlichkeitsstruktur, der sogenannten Psychometrie. Diese Erkenntnisse landeten halt dann, also kamen von Deutschland eher dann auch nach Britannien und in die USA. Außerdem bekamen auch die frühen Sozialisten, die Linken, Zugriff auf diese Forschung und da konnten die eben halt so festlegen, das hier ist die sogenannte autoritäre Persönlichkeit, also der richtige Konservative und die Persönlichkeitsstruktur ist gekennzeichnet durch A, B, C, D und so weiter. Und so konnte man eingrenzen, wer ist halt so der Feind, den man bekämpfen will. Man konnte auch einschätzen, wer ist halt eher so vom Typ her empfänglich für die linke Botschaft, wen kann man rekrutieren. Und dann konnte man eben auch durch die generell die Psychologie, Psychiatrie In den 1800er Jahren schon konnte man zum Beispiel das deutsche Zielpublikum sehr gut verstehen. Also da haben dann diese Psychiater Leute behandelt und erfuhren dann halt von diesen ganzen typischen Familiengeheimnissen und Strukturen, Dynamiken und diese ganzen Pathologien und so. Und das war eben dann auch für die Linken ganz, ganz wichtig, um halt ein Land zu destabilisieren, um es reif zu machen für eine linke Revolution. Diese Methodiken, das wurde im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Ich meine, die meisten kennen nur die Frankfurter Schule. Dahinter verbirgt sich halt auch sehr viel Psychometrie und inzwischen hast du auch Computer dafür. Ich habe ja gesagt, dass ich halt in den nächsten paar Jahren oder sowas, dass wir dann hier so planen, irgendwann in die USA zu ziehen. Und das hat eben auch einen ganz spezifischen Grund, nämlich die Zerrüttung der Deutschen. Also wir wurden halt dann psychisch sehr stark zerrüttet, mithilfe von Computern auch, also mithilfe von Psychologie, Algorithmen, künstliche Intelligenz. Hier haben die Russen eben Einfluss gehabt, hier haben die Briten Einfluss gehabt und natürlich die Amerikaner eben auch einen Einfluss gehabt. Und das Ganze war hier halt eben dann leider so erfolgreich im negativen Sinne für uns, dass es halt hier natürlich dann schon anders zugeht als in anderen Ländern. Ja, also letztens habe ich so ein Interview gemacht mit Jean Robin, diesem Franzosen, und die Franzosen machen sich auch einen riesen, riesen Gedanken hier, riesen Sorgen um die Russen und wie halt, wie stark unterwandert Frankreich ist. Und dann meint er so zu mir, ja, er war auch mal in Deutschland hier so mit Schüleraustausch etc. Ja, Sprache lernen, Deutsch. War in der Nähe von uns hier in Nürnberg. Und er meinte, er war halt im negativen Sinne überrascht von den Deutschen. Also mal abgesehen von irgendwelchen Klischees oder irgendwelchem Gelaber. Er fand es ziemlich schockierend. Und das ist tatsächlich so eine Beobachtung, die kannst du auch dann letztendlich halt genauer quantifizieren, wenn du halt die deutsche Geschichte recht gut kennst. Ja? Und bevor halt eben dann diese Computer da waren, man das mit der Hand machen musste, konnte man auch schon einiges erreichen. Ich hatte am Wochenende eine Sendung mit Jeff Nyquist, also die wöchentliche Sendung Friends and Enemies. Da habe ich jetzt auch das Transkript erstellen lassen, mithilfe künstlicher Intelligenz, Spracherkennung. Korrigiere das Ganze gerade, ist ja relativ lang, ich glaube 25.000 Wörter, so eine 3-Stunden-Sendung und übersetze das halt noch auch mit künstlicher Intelligenz ins Deutsche und poste das Ganze dann. Und dann ging es um den Zweiten Weltkrieg. Und da hatte man also von verschiedenen Ländern eben gesehen, dass einfach hier auch so sehr gut geplant wurde. Also man hatte da schon hier einen tiefen Einblick, wie die Deutschen sind. Ja, das heißt, wir waren ja geheimdienstlich total unterwandert, also konnte man genau wissen, so funktioniert Deutschland. Ja, man hatte überall Spione. Ja, die Briten hatten ihre Spione, über den Adel vor allem. Die Russen hatten hier Spione überall, die Amerikaner über ihre Firmen etc. Also man wusste Deutschland, man wusste alles über Deutschland. Die Deutschen wussten relativ wenig über das Ausland. Und dann versuchte halt dann diese neue Nazi-Regierung eben langfristig zu planen, eben so für 50 Jahre in die Zukunft in etwa einen Plan zu erstellen, wie man halt dann die Welt dominieren möchte. Und die anderen Länder, die Russen, Briten, Amerikaner, die hatten wiederum ihre eigenen Langzeitpläne. Und wie es halt eben dann so ist, wenn halt die anderen wesentlich bessere Pläne haben oder wesentlich mehr Informationen haben, dann können die halt so ihre Pläne umsetzen und die Nazis sind damit eben gescheitert. War eine sehr, sehr interessante Sendung. Also Jeff Nyquist hat dann nochmal dick mehr Detailwissen als ich, die ganze Literatur, die er durchgegangen hat. Das könnte jetzt auch so niemand aufholen. Also da weise ich auch mal wieder drauf hin. Ja? Wenn ich jetzt halt so 20 Jahre hinter mir habe, ja, richtig so intensives halt Bilden mit der ausgewähltesten Sachliteratur. Es ist halt ein bisschen wie Leistungssport oder Profisport. Jeff ist halt nochmal so 20, 25 Jahre älter als ich, 25. Und das merkst du schon. Also, was ihm halt fehlt, ist die ältere deutsche Geschichte, weil das interessierte ihn halt so nicht. Die Geschichte, die halt gerade reinreicht in diese frühen Geheimdienste, ja. Und das war ja eben bei den adligen Geheimdiensten auch so, da gibt es fast keine Fachliteratur dazu, also hat er die auch nicht gelesen. Da merkst du halt mal, wie viel davon abhängt, ja, wie viel Bildung halt eben dann ausmachen kann. Ja. Das heißt, selbst wenn du halt unglaublich lange schon halt da dich spezialisiert hast oder sowas, du musst immer damit rechnen, das mache ich auch die ganze Zeit, muss immer damit rechnen, ich habe wahrscheinlich irgendwas Bedeutendes übersehen und ich muss da weitergraben und weitersuchen und halt eben da dranbleiben. Und wenn jetzt halt eben halt Leute aus allen möglichen Ländern, Brasilien, Frankreich und so, die wollen jetzt halt alle mehr und mehr das machen, was Jeff Nyquist schon immer gemacht hat, was ich jetzt auch schon seit 20 Jahren mache und so. halt eine professionelle Spionageabwehr, also richtige Spionageabwehr, und die Imperien verstehen, was die Pläne sind, die Methoden. Und jetzt hast du halt dann, jetzt hast du halt so einen Mangel an den richtigen Experten, die darauf spezialisiert sind, und das kannst du so eigentlich nicht schnell aufholen. Also wenn jetzt jemand sagt, der will jetzt auf den Level kommen, auf einem Jeff Nyquist, viel Glück. Also wie viele Jahre planst du einem, auf dieses Niveau zu kommen? Beziehungsweise wenn Nyquist sich weiterbildet, ist er auch so dann gar nicht mehr einholbar. Also müssen halt jetzt eben dann Leute sich halt ganz anders bilden. Und halt mit so Shows wie Friends and Enemies, da kannst du halt schon viel Zeit sparen. In meinen Büchern kannst du sehr viel Zeit sparen. Ich mache wahrscheinlich auch eine Buchreihe mit Nyquist aus diesen Sendungen, weil wir haben jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr an Sendungen, und jede Sendung sind ungefähr 25.000 Worte. Ja, nach Themen geordnet. Also das geht auch relativ schnell dank moderner Technik. Muss es nicht per Hand abtippen und übersetzen. Da kannst du schon einiges an Zeit sparen. Deswegen machen wir das ja auch, dass halt eben dann andere Leute sehr schnell auf ein gutes Level kommen. Aber so, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, ich möchte jetzt halt auf das und jenes Level kommen, das kannst du nicht innerhalb von. Das schaffst du nicht innerhalb von 5 Jahren. Also so mehr Jahre, wenn du es richtig machst, ja, kannst du natürlich dann das jetzt vielleicht schneller machen, als wir das gemacht haben. Aber das ist schon ziemlich krass. Und in der Sendung am Wochenende ging es um den Zweiten Weltkrieg. Und das war halt unglaublich interessant, weil Nyquist halt da über diese Themen so unglaublich viel gemacht hat. Und er hat dann auch Sachen rekonstruiert, weil man immer noch wissen will, okay, war der ein Spion, der war ein Spion, der war der ein Spion, wie stark ist das Land infiltriert, jenes Land infiltriert. Also da kannst du an verschiedensten Fällen arbeiten, wie du lustig bist, ja. Mit direktem Einfluss auf heute. Und bei dem Zweiten Weltkrieg, ja, wie ich ja gesagt habe, die Länder haben unterschiedliche Langzeitpläne gehabt, und je nachdem, wer mehr Informationen hatte über die anderen, konnte besser planen. Und dann ging es eben um die Rolle von Stalin und den Russen. Also wir wissen ja schon beim Ersten Weltkrieg, es sagen jetzt auch schon halt Cambridge-Historiker, Russland war die treibende Kraft in dem Ersten Weltkrieg, die Deutschen waren nicht in der stärkeren Allianz, Deutschland hatten kein Interesse am Krieg. Wenn die Deutschen damals in einer stärkeren Allianz gewesen wären, hätte es wohl anders ausgesehen, dann hätte Krieg aus deren Sicht Sinn ergeben. Also das ist jetzt nicht so eine simple Schwarz-Weiß-Moralfrage für irgendwie Zehntklässler, sondern das ist halt leider die Realität gewesen. Aber wir haben jetzt eben auch schon einiges an neuen Studien auch, die da zitiert wurden jetzt am Wochenende über den Zweiten Weltkrieg. Und die Rolle Stalins war da wirklich heftig. Also das ist auch für jetzt heute relevant. Ja, Putin erzählt ja Käse im Interview mit Tucker Carlson, von wegen die Polen waren schuld, irgendwie meinte er im Zweiten Weltkrieg. Die Polen konnten niemandem ihren Plan aufdrängen. Ging nicht, absolut nein. Und dann wird ja so gesagt von den Russen heute und auch von so dem pro-russischen Klientel, ja, also einerseits wird behauptet, es war diese jüdische Weltverschwörung, aber zumindest in der Öffentlichkeit wird so gesagt, es war so eine Anglo-Verschwörung. Also die Anglos wollten ja immer nur irgendwie die Russen fertig machen. In Wirklichkeit war das eine ziemlich ernsthafte Kooperation halt auch zwischen vor allem Britannien und den Russen. Und man kann das ja auch inzwischen halt anhand von Akten auch ziemlich stark zeigen. Die Russen hatten schon lange den Zweiten Weltkrieg geplant. Also du kannst da jetzt sehr viel rekonstruieren. Nichts davon macht jetzt Hitler irgendwie besser. Also das versuchen ja immer so die typischen Rechtsrevisionisten. Die sagen halt, ja, die Russen hatten ihre Truppen, die Russen hatten ihre Pläne und ihre Leute hier. Das ist halt so eine simple Geschichte. Das ist halt also viel Revisionismus, gerade was das Dritte Reich anbetrifft. Das ist halt so designed, um die Zielgruppe zu bespaßen, der Zielgruppe irgendwie zu sagen, ja, man bräuchte jetzt ein Bündnis mit den Russen. Ja, also viele wichtige Revisionisten hatten russische Verbindungen, auch viele Rechtsextremisten generell hatten so russische Verbindungen im Kalten Krieg. Das ist jetzt nicht viel bekannt, aber wird inzwischen sehr gut verstanden. Also Forscher wie Chekhovtsov, er zum Beispiel hat auch viel drüber gemacht. Und also kannst du nicht so einfach so diese typischen Revisionistenbücher aus dem Schrank holen oder aus dem Regal holen und sagen, ja, aber die Russen hatten ja auch und Hitler musste ja und bla bla bla, so einfach ist es nicht. Nichts davon macht Hitler besser. Aber die Rolle von Stalin war absolut erheblich. Also schon Lenin hatte deutlich vorher gesagt, es wird nochmal ein großer Krieg kommen, wir planen das fest ein. Nach dem ersten großen Krieg, der Erste Weltkrieg, da kam ja überhaupt erstmal die Revolution zustande. bei den Russen. Also es brachte den Kommunismus überhaupt erstmal auf die Landkarte. Und dann haben sie schon gewusst, es kommt ein zweiter Weltkrieg und da möchten wir Russen natürlich dann, hieß es, die Russen möchten Europa erobern. Und wenn dann dieses Gesamteurasien da ist, das wollen die auch heute noch, wenn dieses eurasische Megareich da ist, dann könnte dann zusammen mit China, aber das China wurde ja später dann kommunistisch. Also wenn dieses Eurasien da ist, dann könnte man auch im nächsten Schritt dann halt nach Kanada rein, in die USA rein und halt dann den Sack zumachen. Dann hättest du halt ein kommunistisches Mega-Weltreich. Der Rest der Welt wäre dann kein Problem mehr. Da könnte man den Rest der Welt auch noch überfallen. Und wir hätten einen kommunistischen, stalinistischen Planeten. Also so war halt eben dann die Strategie. Also man hat dann auch im Turbomodus unter Stalin diese Kollektivierung vorangetrieben, also die Industrialisierung und halt eben dann die ganzen Bauern dazu halt Leibeigenen wiederzumachen, wurde ja dann von vielen anderen Sowjets, die nicht so weit eingeweiht waren, eben moniert. Warum die Geschwindigkeit? Warum die Brutalität, die Gulags? Muss das denn sein? Können wir das nicht eleganter machen? Aber es kam immer der Druck von oben, nee, schnell, schnell, schnell. Ja, anscheinend die Führung wusste auch dann, nach Lenin, es kommt ein zweiter Weltkrieg, wird aktiv dafür geplant. Und dann, die Amerikaner haben ja sowieso eine ganz oben, ganz heimlich, eine Partnerschaft mit den Briten. Die Briten hatten halt natürlich in den 30ern und 40ern noch ihr Mega-Weltreich. Also, glaube ich, Stand 1945 hatten die Briten irgendwie 700 Millionen Menschen unter ihrem Daumen. Also, das war so das Weltreich halt mit den Kolonien, hatten immer noch ihren Bond-Market, die City of London konnten überall Bonds verkaufen, konnten einen Riesenkrieg finanzieren. Die Amerikaner hielten so in der Öffentlichkeit den Ball flach. Das große Potenzial der Amerikaner war auf jeden Fall die Industrialisierung, das habe ich auch mal näher ausgeführt, also in den späten 1800er Jahren kam dann dieser Mega-Push. Also hat man gesagt, Leute, was hier so stattfand in Amerika, diese kleinen Firmen, eine Person, eine Firma, hier 10 Leute in der Firma, 50 Leute in der Firma, das haut so nicht hin. Das ist zwar für die Bürger natürlich fairer und schön gesetzlich und so, aber so können wir nicht auftreten in der Zukunft und konkurrieren und das geht so nicht. Also hat man dann gesagt, jetzt nutzen wir die tollste Forschung, auch mit Hilfe der Briten und der Royal Society. Und wir holen einfach die Kohle zusammen, die Forscher zusammen, kriegen die Patente. Die Geheimdienste waren mit beteiligt und dann machen wir diese großen Firmen. Ja, ist auch noch einiges nicht aufgedeckt worden. Also diese Industrialisierung in Amerika, das wurde zwar dann, also natürlich so als Kapitalismus, Turbo oder Endstadium Kapitalismus gewertet. Das ist eine falsche Analyse, es war kein Verfallsstadium. Sondern das war der absolute Durchbruch halt von diesem amerikanischen Imperium. Absolute Erfolgsstory mit allen verbundenen Risiken. Und dann wurde es noch fehlinterpretiert als jüdische Verschwörung. Das ist so die klassische Verschwörungsliteratur. Das ist absoluter Bockmist. Habe ich auch eine Studie gemacht dazu. Gibt es jetzt auch auf Englisch. Also das heißt, das war so in Amerika, die Trusts, die riesigen Stahl-Trusts, Öl-Trusts und so weiter, das war einfach für halt die imperialen Bestrebungen in der USA. Und die Anglos wollten halt verhindern, dass es zu diesem zentraleuropäischen Block kommt, also dass die Franzosen sich verstehen mit den Deutschen, mit den Polen und mit den Türken und so, dass da noch die Moslems mit reinkommen. Das musste verhindert werden. Das war so der Langplan der Anglos. Die Briten hatten dann sowieso schon geplant gehabt, wir machen unser Empire irgendwann underground. Also wir haben ja eh schon die Aufklärung gefaked, inszeniert, ja, in Britannien. Und der Adel ist so aus dem Rampenlicht raus, größtenteils. Und man hat gar nicht so erzählt, wie groß der Adel eigentlich wirklich war. Aber man wollte schon die nächste Stufe dann zünden, wurde auch schon lange vorbereitet. Man hat dann eben gesagt, wir wollen den offenen Kolonialismus beenden. Also wir erklären dann diese ganzen Kolonien wie Indien für unabhängig und faken das. Und haben aber immer noch dieses riesige Underground-System, Offshore-Banken, City of London, die ganzen Inselstaaten und so, wo die meisten Firmen ja gemeldet sind. Also das war dann so der Langzeitplan der Briten. So, und dann hattest du die Deutschen, die Nazis. Und die Nazis waren unglaublich unerfahren im Bereich Imperialismus und unerfahren im Bereich Geheimdienste. Und dann haben sie sich so diesen Plan zusammengestöppelt, als Imperium, was wirklich nicht reif war. Also die anderen waren alle reifer. Die Sowjets waren schon halt Jahrzehnte alt, haben Säuberungen gemacht, hatten ihren Apparat. Die Briten hatten ewig Erfahrung, Amerikaner hatten Erfahrung. Deutschen hatten keine Erfahrung. Und dann haben die sich so diesen Plan zurechtgelegt. Also das ist dann teilweise auch in Hitlers zweitem Buch so niedergeschrieben worden. Man wollte halt erstmal nach Osten ausdehnen, so Polen, klar. Man wollte nach Skandinavien rein, wegen halt Stahl, eine Quelle für Stahl. Und dann halt eben noch die Ölfelder im Süden. Das war so die nächste geplante große Stufe hier. Ansonsten hätte Deutschland ja schlechte Chancen gehabt, ein Imperium zu sein. Also man hätte dann international auf den Märkten auch nicht mehr konkurrieren können mit den Anglos. Da hätte es allerdings schon noch andere Möglichkeiten gegeben. Also Österreich anschließen, Tschechien da einverleiben. Aber dann, wenn man damit davongekommen wäre, also niemand hätte da großen Krieg erklärt und so, sonst, da wäre schon die Möglichkeit gewesen für die Deutschen, massiv zu setzen auf Wissenschaft und Verteidigung. Man hätte dann also Radarsysteme erfunden, Raketensysteme erfunden, auch Luftabwehrraketen war ja auch schon so auf dem Horizont dann ziemlich bald. Atomwaffenforschung, also wäre natürlich auch möglich gewesen, nur zu Verteidigungszwecken. Zur Absicherung ein B- und C-Waffensystem, dass die anderen das nicht mit uns machen, das wäre möglich gewesen. Ansonsten hätte man sich da eingraben können. Also das wäre auch eine Option gewesen. Im Nachhinein betrachtet wesentlich besserer Plan. Man macht sich uneinnehmbar und man versucht halt mit den Franzosen auszukommen, halt auch mit den Türken auszukommen. Wobei die waren ja auch ziemlich stark unterwandert dann von den Briten, aber wie dem auch sei. Und stattdessen haben wir dann gesagt, in der ersten Stufe, wir holen uns Polen, wir haben dann also Skandinavien gehen wir rein, Süden gehen wir rein und dann haben wir halt Stahl und Öl und Platz für die Landwirtschaft. Und das war auch das, was viele in dem Nazi-Apparat so gesagt bekommen hatten. Ja? Also wir machen diese Expansionsstufe, dann wurde dann hoch und heilig versprochen, die Briten werden da nichts groß machen. Ja? Die seien ja sowieso zerstritten, die Briten, also der Adel sei eher pro Nazi, dachte man. War aber nur ein Täuschungsmanöver. Die Franzosen hätten auch keinen Bock, da nochmal einen Riesenkrieg zu führen, nur wegen dem Schicksal von Polen. Ja? Also, erste große Expansionsstufe. Dann war geplant, also auch nach Hitler, weil Hitler dachte, er lebt nicht lange, irgendwie man sichert erstmal das, was man da gewonnen hat. Baut alle möglichen Waffen, etc., etc. Und dann kommt die nächste Stufe. Man geht da, also man sticht da voll rein in die Sowjetunion. Generäle sagten ja fachmännisch, wir holen als erstes halt Moskau. Ganze Industrie und Dings und Bums, ja, alles da in Moskau. Wir holen jetzt erstmal Moskau und dann so den Rest. Und dann hätten die Nazis nach ihren Vorstellungen halt so Russland, also Sowjetunion, ja auch Ukraine und so und dann halt den ganzen russischen Bereich, mehr das alles eingenommen. Und den Briten hätte man gesagt, es ist auch zigfach dokumentiert worden, den Briten hätte man dann eben noch gesagt, so von der deutschen Seite aus, macht euch keine Sorgen, wir sind ja alle so nordische Abstammung, wir sind uns ja einig, wir überrennen nicht die britischen Inseln. Also der Traumvorstellung hätte man ja da so den Wunschkönig installiert, nochmal in Britannien. Man hätte gedacht, man hätte da auch so viele Freunde. Man lässt aber das britische Empire intakt. Ja, nicht die britischen Inseln überrollen, dass mir die Kolonien nicht irgendwie unabhängig werden oder jemand anderem in die Hände fallen. Die Amerikaner lässt man auch erstmal in Ruhe, weil da gibt es ja auch viele mächtige Leute in Amerika, die sind weiß, deutsche Abstammung und haben eine rassische Gesinnung. War ja sehr populär in Amerika. Haben auch schon sehr stark mit Eugenik experimentiert, schon ums Jahr 1900 rum. Das war ja dann so sehr gut dokumentiert auch in dem Buch War Against the Weak von Edwin Black. Edwin Black hat auch das Buch gemacht, IBM and the Holocaust, wie sehr, sehr gute Forschung, da waren auch bis zu 1000 Leute daran beteiligt. So, und dann, so in der Vorstellung hätte es dann nur noch drei Imperien gegeben von Bedeutung: die Amerikaner, die Briten, die Deutschen. Die Deutschen hätten halt so ein eurasisches Megareich gehabt. Und dann, so Hitlers Plan aus seinem zweiten Buch, so um das Jahr 1980 rum, ja, mit natürlich Hitlers Nachfolgern, so in den 1980ern hätte man einen großen Angriff gemacht auf die USA. Ergo, Folge wäre gewesen, Weltherrschaft, Sack ist zu, fertig, aus. So. Und jetzt ist es natürlich anders gelaufen und wir haben dann sehr gut rausgearbeitet, also vor allem Jeff Nyquist hat dann sehr gut rausgearbeitet, die Rolle von Stalin, aber auch die Rolle der Briten. Das ist, wird dann ganz deutlich in der Sendung, das Transkript ist fast fertig auf Englisch und dann übersetze ich es in Deutsch. Ja, das posten auf recenter.com. Die Russen haben sich, also die Russen hätten sich frühzeitig klar äußern können. Ja, wenn die Russen halt frühzeitig gesagt hätten, wenn die Russen gesagt hätten, wir dulden das und das nicht von Deutschland, und wenn dann gleichzeitig die Briten das auch so kommuniziert hätten, ja, und wenn auch die Amerikaner gesagt hätten, also wir können schon nochmal hier in Europa eingreifen, ein zweites Mal, dann wäre die Geschichte wohl sehr stark anders verlaufen. Also dann hättest du halt in diesem Nazi-Apparat so gar nicht den Rückhalt gehabt, schon gar nicht bei den Generälen für diese geplante Expansionsstufe, weil die hätten alle gesagt, nee, wir haben da keinerlei Absicherung, wir sind dann verwundbar von mehreren Fronten, wir wollen nicht nochmal untergehen in einem Mehrfrontenkrieg. Und dann hätte es halt diesen Zweiten Weltkrieg so in der Form nicht gegeben. Das ist das eine. Das andere ist, die Russen hatten einen sehr, sehr starken Expansionsplan. Die hatten das auch in Stufen vor. Und man wollte tatsächlich, also Moskau wollte Deutschland in einen Krieg verwickeln mit den Franzosen und den Briten, damit Europa dann so geschwächt ist. Und dann hättest du noch diese ganzen Kommunisten gehabt hier in Europa und die ganzen Agenten und Aktivisten. Und dann hätte man hier so Staatsstreiche gemacht und dann hätte man auch diese Truppen nachschieben können aus der Sowjetunion. Ja, und dann wären die da rein, hätten Europa gehabt, hätten dieses Eurasische Megareich gehabt und in der nächsten Stufe hätte man dann eben Amerika eingenommen und wir hätten halt eine kommunistische Welt. Und um dieses Ziel so zu erreichen, wurden halt dann die Nazis geleimt. Also man hat dann so den Eindruck erweckt, ja, wir sind bereit für einen Deal, wir machen diesen Pakt und wir teilen uns halt irgendwie Polen auf. Ja, also hat man dann schon so diesen Eindruck erweckt. Und die Briten machten ihr strategisches Appeasement. Es wird halt seit langem halt so interpretiert, naja, die Briten waren in Panik, weil die Inseln sind leicht zu überrennen. Deswegen haben die Briten so getan, als mochten sie die Nazis. Und aus reiner Panik heraus, aus Strategie heraus. Und es sei halt dann einfach leider eskaliert, auch mit den Russen. Und deswegen war dann so dieser Zweite Weltkrieg so verlaufen. Aber es ist natürlich gewissermaßen wahrscheinlich, dass die Briten da auch eben anders kalkuliert hatten. Falls es so eine Koordination gegeben hat oder auch eine indirekte Koordination gegeben hat zwischen den Briten und den Russen, dann hätte man Hitler im Prinzip in die Falle gelockt. Also man hätte dann so gesagt, ja, mach mal Hitler. Ne? Und wenn er natürlich dann diese Entscheidungen trifft und dafür ist Hitler natürlich verantwortlich, seine Leute sind verantwortlich, diese Verantwortung kannst du da nicht wegwischen. Aber wenn er da so in diese Falle gelaufen ist, dann war das natürlich, wenn er in diese Falle gelaufen war, dann war das natürlich dann genau so, wie das die Russen wollten und auch die Briten letztendlich wollten. Weil für die Briten war das ja, gerade auch mit dem Eingreifen Amerikas im Zweiten Weltkrieg, für die Briten war das ja klar, die Anglos können die Russen dann schon abbremsen, ne? Weil so weit, wie sie wollen, kommen die Russen dann eben nicht. Also sie haben sich ja dann ein Stück Deutschland noch einverleibt und Polen, Ukraine und so. Das ist halt eben dann so eine ziemlich krasse, wahrscheinliche Koordination. Und man hat das eben dann auch berechnet. Also bevor es halt eben dann diese Computer gab, konnte man eben schon planen, wir machen das so, in der nächsten Stufe so und dann so und dann so und dann so. Ja, heute hast du ganz andere Möglichkeiten, viel mehr Daten, viel mehr Algorithmen. Das betrifft jetzt halt vor allem auch die Ukraine. Also sie haben sie schon gesagt, klar, die Amerikaner simulieren den Krieg an ihren Computern, das kam auch raus in der New York Times. Details dürfen natürlich keine genannt werden. Aber man kann da in diesem Konflikt alles in den Computer eingeben. Also wir liefern den Ukrainern jetzt dieses, wir liefern den Ukrainern jenes und dann lassen wir mal die Simulation durchrendern, wie die Russen damit klarkommen. Ja, und dann könntest du jetzt sagen, wir stellen da diese HIMARS hin und wir liefern Taurus und das und jenes und mehr, bisschen mehr Geld. Ich meine, das ist ja für die USA jetzt nicht so ein großer Betrag. Haben ja Tausende verpulvert, Tausende Milliarden verpulvert für Afghanistan, Irak und so seit 9-11. Und dann kann man das durchrechnen. Und dann würdest du halt sehen in der einen Simulation, naja, die Ukrainer wischen halt mit den Russen den Boden auf. Man kann auch selbst halt eben ABC-Waffen mit einkalkulieren, aus dieses größere Spiel mit einkalkulieren, natürlich mit anderen Staaten, anderen Kriegsschauplätzen. Und jetzt hat man eben dann gesehen, also die Amerikaner tun so, wir sind uns nicht einig, wir die Republikaner sagen zur Hälfte, wir wollen da nicht so viel Geld schicken an die Ukraine, wir wollen einfach so einen Deal, bla bla bla. Und man hat jetzt halt eben so dieses politische Theater. Ja, hat jetzt so ein ganz wichtiger Republikaner gesagt, Mike Johnson. Ja, Mike Johnson ist der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus. Er hat signalisiert, er ist gewillt, eben dieses 60-Milliarden-Paket für die Ukraine freizugeben. Jetzt sind die Anhänger von Donald Trump natürlich dann irgendwie sauer, weil die stellen sich das anders vor. Ist jetzt also dieses typische Polittheater. Ja, das heißt, du hast halt eben deine Berechnungen und so und dann musst du dieses Theater spielen, um zu verschleiern, was wirklich deine Berechnungen sind, was wirklich deine Absichten sind. So, jetzt muss ich fragen, was haben die Amerikaner davon, wenn der Krieg in der Ukraine bisher so verlaufen ist und so weiterlaufen könnte? Ja, jetzt hat man dann zum Beispiel die Zahlen aus Russland, haben wir glaube ich auch schon genannt. Die Russen können halt diesen Krieg noch so 2-3 Jahre fortsetzen, dann sind sie leer. Also Munition ziemlich leer, Panzer schlecht, Luftwaffe schlecht, Wirtschaftsleistung, Produktion, das ist alles schlecht. Und die Russen sind eine Supermacht oder wollen eine sein, also müssen sie auch an mehreren Schauplätzen gleichzeitig Krieg führen können, beziehungsweise die Russen wollen in der Lage sein, einen Weltkrieg zu führen. Wenn sie sich jetzt da abstrampeln in der Ukraine, wenn sie mal denken, ja, wir könnten vielleicht doch gewinnen oder genug gewinnen, das ist schon mal das eine. Aber das können wir halt eben nur noch stärker untermauern mit dem hier. Ich habe das ja schon mal gemacht hier über die NATO-Osterweiterung. Das war überhaupt nicht so, dass die Amerikaner, also die wichtigen Sicherheitsfunktionäre da in den Anfang der 90er oder so, dass die Amerikaner da gleich gesagt hätten, juhu, wir dehnen jetzt die NATO aus und es ist uns egal, was die Russen darüber denken. Nee, überhaupt nicht. Also gerade so die krassesten kalten Krieger, Konservativen und so, die wollten eigentlich nicht so richtig eine NATO-Osterweiterung machen. Und das wurde dann wirklich heiß debattiert. Und der Grund für diese Zögerlichkeit war, mit den geografischen Gegebenheiten in Osteuropa, also vor allem die Ukraine, aber auch Polen, also auch Deutschland, mit diesen Voraussetzungen ist eine richtig krasse Verteidigung von Osteuropa eigentlich zu teuer. Ja, das haben die Ukrainer schon lange gemerkt, weil sie versuchen ja seit ewigen Zeiten ein Land zu sein, aber sie hatten halt keine natürlichen Grenzen, um sich zu schützen, also Ozeane, so praktischermaßen so viele und Berge und so. Irgendwas, was es einem Feind schwerer machen würde. Ja, und dann hat man eben dann diese Berechnungen angestellt, also bei den Amerikanern, was würde uns das kosten, wenn wir da richtig die NATO erweitern, aber so richtig. Da haben wir gesagt, hunderte Milliarden hier und hunderte Milliarden und hunderte Milliarden und dann wäre das nur so ein Rumpfkonzept. Das langt nicht mal. Ist es natürlich dann logisch von Seiten der Amerikaner, dass die halt dann eben eine größere Simulation durchlaufen lassen mit ihrer künstlichen Intelligenz und dass sie halt dann rumrechnen, was ist für die Amerikaner so das beste Szenario. Ja, man lockt die Russen rein, man lockt die Russen rein in die Ukraine, weil dann haben nämlich die Russen das gleiche Problem. Ja, aber wenn die Russen dieses Territorium wollen, also sie möchten ja die Ukraine haben, komplett, sie möchten natürlich noch Polen haben und Dings und Norden und so, aber dann müssen die Russen das ja verteidigen. Die müssen das dann halt eben befestigen und die Produktion hochfahren und bla 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 bla. Und dann kostet es die Russen halt hier hunderte Milliarden und da hunderte Milliarden und da hunderte Milliarden. Und dieses Geld haben die nicht. Man hat sich dann entschieden für so eine Mittellösung, so einen Mittelweg. Also es gab eine NATO-Osterweiterung, aber behutsam. Ja, es gab dann EU-Geld für die Straßen, Modernisierung in Polen und so, aber nicht wirklich viel im Bereich Verteidigung Polen in den 90ern und 2000ern. Das hat man so eingerichtet. Hier, und dann gab es hier vom CSI, so ein Think Tank, hat dann eben so das CSI damals rumgerechnet, ja. Und dann ging es, glaube ich, hier nur mal erstmal um die Ukraine. Also, wie verteidigen wir die Ukraine? Wir würden halt so die Ukraine dann auch irgendwie aufnehmen in die NATO und so. Was kostet denn der Spaß, ne? Und dann hieß es, die Gesamtkosten einer solchen friedenserhaltenden Operation belaufen sich auf bis 520 Milliarden US-Dollar, je nach Dauer. Und ob Maßnahmen zur Aufstandsbekämpfung erforderlich waren, US-Streitkräfte und Kosten, wäre etwa die Hälfte des Gesamtbetrags. Uff. So, und da ist noch nicht mal eingerechnet ABC-Waffen. Weil, was machst du denn dann, wenn du deine 500 Milliarden da reinsteckst? Auch andere Gebiete, weil andere Länder kosten ja auch noch mal so viel oder mehr. Und dann feuern die Russen ein paar Atomwaffen und verunsichern die NATO. Oder drohen mit Atomwaffen. Oder benutzen halt wenig tödliche chemische Waffen oder biologische Waffen. Was machst denn du, wenn du so viel Kohle da reinsteckst und dann können diese Soldaten da nicht kämpfen und du kannst diese Struktur, die so teuer war, eben nicht unterhalten, weil einfach halt Chemikalien eingesetzt werden oder biologische Kampfstoffe, die jetzt auch nicht unbedingt tödlich sind, aber die Leute können nicht arbeiten. So, und dann sagt dann hier noch, das DOD, also das Verteidigungsministerium, schätzt, dass es man schätzte, dass es zwischen 27 bis 35 Milliarden US-Dollar kosten würde, und das war nach dem Geldwert aus den 90ern, kosten würde, diese neuen Länder einzuführen in die NATO. Nur erstmal einzuführen, nur erstmal ein paar Sachen anzugleichen, Luftwaffenbasen, bis sie hier, bis sie da. Das ist nur mal so das Grundgeld. Und auch bei der, glaube ich, für diese anderen Studie, die war, glaube ich, auch hier so aus der Vergangenheit. Also du musst halt, wenn du diese Kosten, wenn du diese Kosten jetzt inflationsbereinigt betrachtest, ist das ja nochmal krasser. Also ich lade hier nochmal gerade dieses Dokument. Future NATO Enlargement, Force Requirements and Budget Costs. Ne, die war sogar von 2021. Also Haufen Geld. Wirklich ein Haufen Geld. Eine Studie von Rand schätzte die Kosten auf 10 bis 110 Milliarden US-Dollar, während ja, andere Schätzungen aufs Gleiche kommen. Am schlechtesten war die Kalkulation bei der Ukraine, weil das Territorium keine natürlichen Grenzen hat, wie ein Gebirge, Flüsse, bla bla. Wie ein Analyst feststellte, die NATO müsste eine Grenze verteidigen, die ungefähr der Entfernung zwischen New York City und Miami entspricht. Somit würden die Gesamtkosten in den USA über die Dauer der langen Einsätze um 100 Milliarden US-Dollar steigen auf 295 Milliarden US-Dollar nur für die Friedenssicherung und auf 360 Milliarden US-Dollar mit einigen zusätzlichen Aktivitäten zur Aufstandsbekämpfung. Also es rechnet sich einfach nicht. Und wenn man dann eben so Kriegsspiele durchspielt, also jetzt nicht nur halt so klassisch im Pentagon, sondern auch mit künstlicher Intelligenz. Du hast so die Karte und du hast dann so verschiedene Truppen und Fahrzeuge und Raketen und die ballern dann so wie in einem Computergame, die ballern alle auch so aufeinander, ja, so ein bisschen wie Command & Conquer, ne? Und ja, und dann hast du halt nicht nur so die Berechnungen, wie viele Truppen verlieren wir, wie viel Equipment verlieren wir, sondern du hast auch noch den Kostenrechner. Und dann geht halt so diese Kostenrechnung immer weiter hoch. Und dann sagen die dann ganz weit oben, nee, machen wir nicht. Ja, und jetzt ist halt eben dann die spannende Frage, welche alternativen Szenarien haben die da bei den Amerikanern, bei den Briten, ganz weit oben durchgespielt und welche ist die angenehmste dieser Kalkulationen mithilfe von künstlicher Intelligenz für den wahrscheinlichen dritten Weltkrieg, der halt wie üblich normalerweise in Stufen abläuft. Was ist das positive Outcome für die Anglos? Und wie ist die Rechnung von den Russen? Wie machen die das mit künstlicher Intelligenz? Ja. Und daraus ergibt sich dann, wenn halt diese Generäle und so meinen, ja, die Computer haben wahrscheinlich recht, daraus ergibt sich dann die Policy, also die eigentliche Policy. Wie machen wir das? Lassen wir die Deutschen über die Klinge springen oder lassen wir die Hälfte von Deutschland hier in feindliche Hände fallen? Schauen wir mal. Ja. Also danach richtet sich dann das. Und erst im nächsten Schritt wird dann überlegt, wie tarnen wir unsere Policy mit Hilfe von politischem Theater. Oh, die Democrats wollen dies, Teile der Republicans wollen was anderes und nein, machen wir nicht mit und bla 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 bla. Dieses ganze Theater. Und viele, die bei dem Theater mitmachen, wissen gar nicht, dass es Theater ist, weil sie sind dafür nicht eingeweiht. Und das Theater funktioniert besser, wenn du das Theater eben nicht verstehst. Ja, und danach hängt es davon hängt es im Prinzip ab, wie der Dritte Weltkrieg verlaufen wird. Ja, ob sie da draußen, wenn sie jetzt zuschauen, ob sie dann überrollt werden oder ob ihr Haus dann bewohnt wird von Sergei und Ivan, ob sie irgendwie dann als Ingenieur verschleppt werden nach St. Petersburg oder was weiß ich, oder ob sie dabei draufgehen, das entscheidet der Computer. Das entscheiden Computer seit Jahrzehnten im Endeffekt. Ich meine, wir sehen es ja heute an allen Konflikten. Also die Israelis suchen halt ihre besten Ziele raus mit künstlicher Intelligenz und dies und jenes und jeder benutzt das für alles Mögliche. Aber wer hat die besten Daten? Ja, nicht die Israelis. Die Israelis haben ja die Daten über Gaza und so. Aber jetzt so, was das größere Game anbetrifft, da sind die Israelis außen vor. Das machen dann die Supermächte aus. Ja, und natürlich immer die Kartellgefahr. Das ist etwas, das hat jetzt auch Jeff Nyquist nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Er sieht das halt eher traditionell. Ja, du hast diese verschiedenen Mächte. Ich habe halt in den letzten Jahren auch einiges gemacht zu der Kartellgefahr, weil das hat auch Professor Carol Quigley gesagt, hier in seinem dicken Buch Tragödie und Hoffnung, ich glaube, ich habe da hinten irgendwo genau ein Exemplar stehen. Professor Carol Quigley, einer der wichtigsten Sicherheitsexperten, versteht auch, wie Länder sich entwickeln, wie der Krieg sich entwickelt, und er hat eben damals schon gesagt, in den 1960er Jahren, Moment mal, ein Kartell wäre eigentlich fast schon etwas, wo die Supermächte reinrutschen. Und dann finden die sich damit ab. Ja? Das ist halt eben dann das Nächste. Wenn du halt dann in diesen ganzen Simulationen, ja, mehrere Schritte, wenn diese ganzen Simulationen einfach nicht befriedigend sind, du hast dann noch biologische Waffen überall, die eh schon gebunkert sind, du hast hier schon alle möglichen Sachen, die heimlich hier gebunkert werden, von den Russen und so, wenn keine der Simulationen zufriedenstellend ist, dann könntest du halt eben dann nachdenken, was halt auch immer wieder gemacht wurde in der Geschichte, über den Deal nachdenken. Weil ich meine, wenn ein Krieg anfängt, so ein dritter Weltkrieg, das endet ja nicht immer unbedingt in totaler Vernichtung, also totaler Sieg, totaler Niederlage, sondern du kannst ja auch mittendrin einfach einen Deal machen. Und dann ist der Krieg vorbei. Du hast da was gewonnen, du hast was verloren, bist damit zufrieden. Ja, was ist, wenn halt eben dann so ein Kartell da ist und die simulieren sich halt dann was anderes zusammen? Und die basteln sich Simulationen für den Dritten Weltkrieg und sie kommen dann hinterher raus als unangefochtene Herrscher der Welt. Ja, und hast noch eine starke Bevölkerungsreduktion und dann hast du das, was eben andere Imperien auch schon wollten, ein Weltsystem, das nie mehr gebrochen werden kann. Ja, also an dem Punkt sind wir halt mit der Technologie eben angekommen. Hier mit diesen ganzen Sachen. Ja, also wenn sich jemand einfach so irgendwie die Meinung abholt im Internet oder halt durch diese sichtbare Mediensphäre und politische Sphäre, du bist letztendlich immer auf eine Schiene, die von jemand anderem vorherberechnet wurde. Also die wissen, wie sie mit dir reden und auf was du anspringst, und dann können sie mit dir auch rendern und rechnen in diesen Computersimulationen. Die Amerikaner machen seit Jahrzehnten keinen Staatsstreich mehr irgendwo in der Welt, ohne das vorher gründlichst am Computer simuliert zu haben. Auch wenn jetzt dann so diese innerstaatlichen Probleme da sind, also Aufstände und Aufstandsbekämpfung, Widerstand, bla bla bla, auch das lässt sich seit Jahrzehnten genau berechnen. Also könnte man ja das auch das Drehbuch vorher sich zurechtlegen, man hat es dann ausprobiert und sagt dann halt, ja, wir planen da so ein paar Aufstände ein, die hauen wir dann platt und dann ist Ruhe. Und dann stimmt auch, oder dann ist auch der Rest der Bevölkerung zufrieden mit den neuen Maßnahmen, weil ja, niemand will diese furchtbaren Aufstände sehen. Lässt sich alles berechnen. Und deswegen braucht es halt eben so viele Experten, es braucht halt eben so viel Literatur und die Leute müssen halt sich tatsächlich da ein bisschen einlesen. Ansonsten bist du berechenbar. In jeglicher Hinsicht. Also hier, Mike Johnson, Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, will jetzt dieses 60 Milliarden Paket für die Ukraine freigeben. Also für 60 Milliarden in der Ukraine kannst du ein Vielfaches davon kaputt machen, was die Russen aufbieten. Und dann müssen die Russen halt eben sich stärker verlassen auf ihren natürlich engen Partner, die Chinesen, auf Nordkorea. Aber insgesamt wird es von der Rechnung her halt auch ziemlich eng. Also das belastet dann den gesamten Haushalt und die Kalkulationen hier im Osten. Also Senat in den USA hat bereits Mitte Februar ein Paket verabschiedet. Hier ist $60 Milliarden. Wurde mit den Stimmen von 22 republikanischen Senatoren verabschiedet. Soll verhindern, dass im US-Wahljahr die Front in der Ukraine wegen Munitionsmangel zusammenbricht. Ich meine, nur mal so als Erinnerung, ja, wer von den Tröten da auf Telegram oder sonst irgendwas, wer von diesen Tröten hat weiß oder hat im Publikum erzählt, wie das denn damals gelaufen ist mit China? Ja, die Amerikaner haben dann eben dann die Lieferungen gekürzt und zusammengestrichen für Waffen und Munition. Die Lieferungen für die Nationalisten in China. Und die Briten haben natürlich auch noch mit sabotiert, also über Leute wie Lord Louis Mountbatten. Der hatte ja sowjetische Kontakte und sowjetische Sympathien. Was niemand weiß. Und dann hat man es eben so gedeichselt und China wurde kommunistisch. Ja, also da gibt es so viele Aktivisten heute. Wie gesagt, ich kenne auch so einen, der ist irgendwie, der hat auch so ein bisschen, also ein Deutscher, hat auch so ein bisschen familiäre Bindungen nach Tschechien. Und war dann irgendwie so begeistert von diesem, wie hieß der, Babisch oder so, dieser Staatschef da vor Jahren noch. Und der war halt, dieser Staatschef war pro Putin. Und dachte sich derjenige so, ja, das ist doch toll, ich bin auch voll konservativ und Babisch ist der Mann und Putin sowieso. Ja, Putin ist schon mal KGB, ne? Und die Kommunisten hatten dann auch ihren Langzeitplan, haben sie ihren Langzeitplan modifizieren müssen. Ja, das ist schon mal das Nächste. Und dann haben ja Leute dann die Karteikarte gefunden von diesem Babisch hieß er, glaube ich, Karteikarte aus dem tschechischen Geheimdienst. Da steht drauf Agent. Und er sagt halt, nee, wurde einfach, die haben halt eine Vorlaufakte über ihn angelegt oder was weiß ich, aus Spaß an der Freude. Und er hat dann nie irgendeine Verpflichtungserklärung unterschrieben, behauptet er. Aber wir haben zumindest die Karteikarte. Und dann hat er irgendwie noch zugegeben, ja, er war auch früher in der kommunistischen Partei, aber das interessiert ja heute niemanden mehr. Das interessiert schon mich zum Beispiel. Und dann hast du jetzt halt eben dann so Wähler, Aktivisten auch hier in Deutschland und so, Sympathisanten, die meinen, sie sind konservativ und pushen dann so einen Kandidaten, Mitglied der kommunistischen Partei, geführt als, gelistet als Agent beim tschechischen STB oder wie auch immer die ihre Dienste da so aufteilten. Ich meine, so interessant jetzt im Bezug auf diese AfD-Krise mit Peter Büstron. Habe ich auch was dazu gemacht. Also Büstron, Peter Büstron, die Familie kommt ja aus Tschechien, aus der Kommunisten-Ära. Und die meinten dann, sie sind einfach geflüchtet. Sie flüchteten einfach in den Westen. Ja, wie? Wie haben die das geschafft? Ne? Weil das war ja nicht so einfach. Weil der STB hat ja alles abgesichert, hatten überall Informanten und haben dann sogar noch Leute angefeuert. Ja, wir haben da so Connections, wir können da flüchten. Und dann hatte man eine falsche Grenze gebaut, also falsche Grenzzäune gebaut und ein falsches Grenzerhäuschen hingesetzt. Und hat dann so die Leute dahin geschickt, wurden dann befragt und wurden dann eben verhaftet. Ja. Aber magischerweise haben es die Büstrons halt so geschafft dann, oder, also magischerweise haben sie Büstrons dann halt rechtzeitig irgendwie geschafft. Und gilt jetzt halt so als konservativ. Gab natürlich auch andere Geschichten, wie mit Rainer Sonntag, der war, genau, und dann war noch so ein Detail hier bei Büstron, bevor ich zu Sonntag komme. Büstron galt so als Teenager, als Rebell, hat dann irgendwie so, kam Mords in Schwierigkeiten, illegale Lieder vertrieben hieß es, und einen illegalen Verein gegründet. Das hat die Welt bei uns berichtet. Und die Springerpresse kennt sich ja aus mit solchen Themen, ne? Und so ein paar Andeutungen gemacht. Und also galt als Rebell und sind dann rüber und so. Aber es gab eben auch so andere Geschichten wie mit Rainer Sonntag. Rainer Sonntag war auch so ein junger Rebell in der DDR, wollte dann flüchten, wurde geschnappt, wurde dann im Gefängnis rekrutiert von der Stasi. Und da haben die ihn erstmal so getestet. Er hat dann halt Leute verraten, so gewöhnliche Leute verraten. Und dann war man ihm so zufrieden, dass man quasi ihn in den Westen geschickt hatte. Und der wurde dann, dieser Rainer Sonntag, wurde der zweitwichtigste Neonazi hinter Kühnen. Dann wurde Kühnen krank und dann war halt Rainer Sonntag die Nummer 1. So, wer war der Führungsoffizier? Wer war der Führungsoffizier, also der direkt Verantwortliche für Rainer Sonntag? Das war Wladimir Putin. beim KGB in Dresden. Ja, also mit solchen Problemen haben wir hier zu kämpfen. Ja, wie gesagt, wir sind, ja, aber wie gesagt, Leute gucken halt so im Internet rum, ja, und haben halt so eine Meinung und bewerten alles nach so einer Standardideologie. Ja, und nochmal hier zu den USA, also 60 Milliarden Dollar Paket für die Ukraine. 60 Milliarden für die Ukraine ging erstmal durch, aber bis heute hat sich Johnson geweigert, das Paket im Repräsentantenhaus zur Abstimmung zu stellen. Das soll sich jetzt ändern. Also entstreiten sich halt so die Republikaner, also die ganzen Pro-Trump-Leute, die sind dann total dagegen. Ja, sie sind total dagegen. Aber letztendlich hat ja Trump eigentlich nichts zu melden. Das ist ja eigentlich nur so ein Kaminfuzzi, also so ein Casino-Mann, Immobilienmann. Und er hat jetzt dann 1000 Verfahren am Arsch kleben und so und ist zu alt. Man hat dann auch schon gemerkt an seiner Aussprache oder generell, wenn er halt irgendwelche Vorträge hält oder er liest gerade nicht vom Teleprompter ab. Er zeigt halt wirklich Demenz-Symptome und zwar sehr starke. Man hat auch einen Fachterminus dafür, wenn er halt dann bestimmte Begriffe halt vollkommen vermöbelt. Also er spricht dann über irgendwas, will einen Begriff sagen, spricht es aber dann vollkommen falsch aus. Er weiß noch ungefähr in seinem Hirn, wie das klingt, das Wort, aber es ist halt dann komplett falsch. Aber wer steuert dann MAGA? Das ist einerseits, also halt diese Trump-Fraktion bei den Republicans. Das ist einerseits der Council for National Policy und zum gewissen Teil auch die Russen Geheimdienste. Der Council for National Policy ist insofern sehr problematisch, weil es geht halt zurück auf mächtige Kreise, die haben auch eher britische Kontakte, die Briten haben auch eher einen Deal mit den Russen, heimlich, seit langem. Und ja, und dann hast du eben noch so Leute gehabt, das war einer der wichtigsten beim Council for National Policy. Die Menschen auch so Verschwörungsmedien und so. Und dieser eine, ich sag, der Name entfällt mir gerade, aber ich habe das auf Recenter, dieser wichtige Typ vom Council for National Policy, der gab sich zwar immer so als unglaublich konservativ und christlich, aber es kam dann später raus, der Typ ist total schwul und hat dann auch minderjährige Leute da irgendwie belagert. Hier in der Vergangenheit und es gab auch einige weitere Sachen, die dann berichtet wurden über seine weitere Karriere. Also er wollte dann mit jungen Männern immer im Jacuzzi sitzen. So, und wenn jetzt halt so ein Russengeheimdienst oder wer auch immer das rausfindet, dann hast du halt ein Infiltrationsproblem. Also, und das ist halt jetzt so die Situation in Amerika. Also, wenn du jetzt einfach so sagst, ja, Trump, MAGA, Verschwörungsmedien, yay und so, ja. Also, wenn du dich da hast einleimen lassen, dann bist du wirklich Opfer geworden der kommunistischen Langzeitstrategie. Die war ja eigentlich ursprünglich so gedacht, wir weichen den Westen auf, machen Revolutionen. Die Kommunisten wollten erstmal Europa holen, später die USA. Und in Europa hatte man laut Überläufern die SPD hier stark infiltriert, die Franzosen stark infiltriert. Man wollte damit Krieg drohen und halt dann die Agenten benutzen, um die neue Regierung zu bilden dann in Europa. Hier in Frankreich, Deutschland und so weiter. Das war der ursprüngliche Plan. Man musste ihn dann modifizieren, weil den Sowjets ging die Kohle aus, also hat man halt sich ein bisschen zurückgezogen und halt weiter mit Geheimdiensten gearbeitet. Musste den ursprünglichen Plan modifizieren. Wer also jetzt einfach so mitmacht, Telegram, diese ganzen Telegram-Truther-Taliban da, das ist alles im Sinne der kommunistischen Langzeitpläne. Die ganz normale Truther-Schiene, Verschwörungsmedien, das ist alles sehr stark vereinnahmt. Einerseits durch die Anglos, also bestimmte Anglos, und halt eben sehr stark durch die Russen. Herzlichen Glückskeks, voll drauf reingefallen. Hier ist ein interessanter Text, also empfehle ich Ihnen zu lesen, der heißt: Es wäre an der Zeit, Russlands Wirtschaft langsam ausbluten zu lassen. Also bei der Ukraine-Invasion kündigte Alexandra Prokopenko ihren Job bei der russischen Zentralbank. Die russische Zentralbank kopierte auch das westliche System. Total. Also man hat sich das Ganze abgeguckt von den Anglos. Das nur mal am Rande, wenn immer so erzählt wird, oh, der Putin hat sein Land befreit von den Windmühlen von Zion und das ist das einzige Land, das keine Zentralbank hat, das unter Kontrolle, bla 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 bla. Ne? Also, wurde sie dieses Interview geführt, hier Beraterin der Russen Zentralbank. Ja. Die arbeitet jetzt irgendwie in Berlin am Carnegie Russia Eurasia Center und so und andere Thinktanks, also die ist halt irgendwie übergelaufen, ne? Und es heißt dann hier, Putin hat verstanden, dass große Imperien wie das Zarenreich und auch die Sowjetunion am schlechten wirtschaftlichen Management zugrunde gegangen sind. Deshalb lässt er die Wirtschaft in Russland, im gewissen Rahmen natürlich, lässt er die Wirtschaft in den Händen von Experten. Putin vertraut diesen Wirtschaftsberatern, heißt es, mischt sich nicht in das operative Geschäft ein. Also er sagt bloß seinen Leuten, schafft mir das Geld dran, haltet alles stabil und haltet mich auf dem Laufenden. Mehr versteht Putin von der Wirtschaft natürlich nicht. Ja. Also sie spricht halt eben davon, für die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld ist der Zeithorizont von 12 bis 18 Monaten entscheidend. Und innerhalb dieses Rahmens sieht sie noch keine erheblichen wirtschaftlichen Probleme für Russland. Aber dann, und das kannst du eben auch berechnen, dass die Westler kennen die russische Wirtschaft und dann kann man eben auch Simulationen laufen lassen. Oh, was passiert mit der russischen Wirtschaft, wenn, ja, wie bei der Simulmatics Corporation damals, wenn dann, kannst du alles simulieren mit künstlicher Intelligenz. Und du weißt halt eben, wie das System aufgebaut ist in Russland, wie du es zum Zusammenbruch bringen könntest, oder zumindest halt in Schwierigkeiten bringen könntest. Also hätte man eben schneller Waffen geliefert, mehr Waffen geliefert in die Ukraine, hätten die Russen vielleicht gesagt, okay, lassen wir bleiben, wir behalten die Krim, vielleicht so ein Streifen da im Osten der Ukraine, ansonsten lassen wir, ne? Lass mal bleiben, hör mal auf. Wir sagen einfach, Putin war's. Er hat die Entscheidung getroffen. Und alle anderen haben sich gefürchtet, weil wenn sie Nein sagen, werden sie umgebracht. Also schicken wir Putin ins Altersheim oder ins Exil oder wir bringen ihn um oder wir lassen ihn verschwinden und sagen, wir machen jetzt einen Neuanfang. So, und dann hätten die Russen halt wieder wirtschaften können. Wollten die Amerikaner anscheinend nicht, wollten die Anglos nicht. Also indem man zu wenig geliefert hatte an die Ukraine, ja, indem man zu wenig geliefert hatte an die Ukraine, lockte man die Russen weiter rein in dieses Geldgrab. Wie gesagt, kostet Unmengen, die Ukraine abzusichern. Oder Polen abzusichern. Und dann kannst du eben simulieren im Computer, ja, wir locken die Russen rein, wird's immer teurer, da, 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 da. Ja, so kann man das tatsächlich heutzutage machen. Man wollte immer die Stimmung in der Bevölkerung auch testen und das kannst du natürlich von der Distanz aus nicht so gut, was es die Russen anbetrifft, aber gibt trotzdem Mittel und Wege, die Stimmung zu messen. Und das war den Amerikanern immer wichtig, im Inland, im Ausland, wann sind die Leute reif für halt Stress. Ja? Und dann kannst du halt dann da rumrechnen. Hier, das war die Meldung. Hier die soziale Ordnung könnte kollabieren, sagen japanische Forscher. Also die meinen halt, durch künstliche Intelligenz kann man hier alles auch destabilisieren. Saumäßig gefährlich. Dann hier noch die Meldung, das war glaube ich hier im Wall Street Journal, eine andere Publikation, Elon Musk sagt, künstliche Intelligenz wird nächstes Jahr richtig gehend schlauer als Menschen. Also nicht nur schneller im Rechnen, das ist er eh schon, aber wirklich schlauer als Menschen. Richtig gehend intelligenter als Menschen. Also alle kaufen sich diese Nvidia-Chips, weil sie halt diese Supercomputer laufen lassen wollen. Ja, und hier siehst du jetzt eben aktuell auch die Zahlen aus Deutschland. Die AfD sinkt. Wegen diesen Russengeschichten. Ja, Büstron, der meint, er sei völlig, völlig unschuldig. Kra, ja. Also stehen ja diese Vorwürfe im Raum aus der tschechischen Presse und die deuten an, wir waren mit mehreren Geheimdiensten im Bunde, haha. Wir wissen alles Mögliche, wir sagen nicht genau was und jetzt schwitzt die AfD, weil sie nicht weiß, wie viel wissen die ja über uns. So, und jetzt hast du tatsächlich hier so die neuesten Umfragen. wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD demnach auf 18,5%. 18,5%. Hier, Institut INSA. CDU, CSU 30%, 30,5%, Grüne 13%, SPD 15%, FDP 5%, Linkspartei Mülltonne, Freie Wähler uninteressant und das Bündnis Sahra Wagenknecht 6,5%. Tja, und das kannst du natürlich jetzt auch steigern, also das ist auch berechenbar, wenn man jetzt eben dann gemessen hat, wie viele Leute in Deutschland haben erfahren, das Internet oder was haben erfahren von diesen hier möglichen AfD-Skandalen, ja, AfD und die Russen. Wie viele haben davon erfahren und wie viele haben dann so ihre Meinung geändert? Kannst du genau rausfinden. Also viel genauer als jetzt halt INSA. So, und dann kannst du dir überlegen, ja, wiederholen wir doch den Spaß, ne? Also westliche Geheimdienste können sagen, wir haben noch mehr in der Schublade, wir wissen alles Mögliche über die AfD oder was weiß ich, über Bündnis Wagenknecht. Jetzt liegen wir an dem perfekten Tag. Die und die Story, und das kostet dann die AfD nochmal einen Punkt und nochmal einen Punkt und nochmal einen Punkt. Und dann kann man auch noch weiter rumrechnen, wie man das Ganze so begrenzt, langfristig auf 15%. Ich habe auch schon mal darauf hingewiesen, über Meinungsforschung, was jetzt Rechtsextremismus anbetrifft, also richtig krasser Rechtsextremismus, ja, wenn halt so und so viel Prozent der Bevölkerung sagen, da und da ist meine Grenze. Also an dem Punkt würde ich die AfD nicht mehr unterstützen und dann kann man das eben so künstlich hier begrenzen, auf was die AfD kommt. Ja, können die Amerikaner, die Briten sagen, dann machen wir das, dann kappen wir die AfD so auf 15% und die Wagenknecht kürzen wir, machen wir so auf 8%, 9% und dann läuft das und dann sind das Sammelbecken und da tut sich nichts mehr. Die kommen da vielleicht, also das ist nur eins von vielen möglichen Beispielen. Könnte man das so deichseln, die kommen nie mehr über dieses Niveau hinaus, weil die sind zu festgelegt. Die Wagenknecht ist immer pro Russland, die AfD ist generell pro Russland und du hast halt eben dieses rechte Problem in der AfD, also die richtig krassen Leute und eben die Ablehnung dessen in der Bevölkerung. Ja, dann kann man das so managen. Hast du ein Sammelbecken, das, was die CDU ja auch mal wollte, so ein rechtes Sammelbecken, wo man halt die Leute parkt, die halt damit dann nichts erreichen. Und es wird sich dann auch thematisch nie was ändern in der AfD, weil die sind alle so fanatisiert in ihren Sichtweisen zu verschiedenen Dingen. Die werden ihre Meinung nie ändern. Wenn sie sich untereinander streiten, werden sie noch schwächer. Das gleiche mit der Wagenknecht-Partei. Und dann sind die so festzementiert. Die werden dann nie was erreichen, in diesem hypothetischen Beispiel. Und es gibt dann auch keine anderen, wahrscheinlich so Parteiprojekte, die dann so entstehen können, weil die Leute wollen halt nicht hier dieses Wählerspektrum so spalten, halten dann an der AfD fest, aber es passiert nichts. Tja, was machst du denn dann? Was machst du als gewöhnlicher Aktivist, wenn du diesen Geldkrieg so nicht gewinnen kannst? Ja, für jedes bisschen Aktivismus, was du da machst, machen halt andere dann drei Dinge Aktivismus oder fünf Dinge. Kannst du nie mithalten. Und dann hast du eben noch diese ganze ideologische Kiste, wenn du halt so gegen den Strich gehst bei dem deutschen Normalwähler, dass sie dich nicht wollen, kommst du so nie auf den grünen Zweig. So, was machst du dann? Ich meine, die meisten Aktivisten würden jetzt sagen, hey, mir geht, ich mache einfach so weiter wie immer und die anderen machen auch weiter so wie immer und die denken dann, ja, wenn wir genügend labern, dann sind alle irgendwann konservativ. So funktioniert das nicht. Also so, wie es die Leute machen, klappt das einfach nicht. Ja, und das sind halt so diese computergestützten Vorgänge hier, auch in der deutschen Politik. Mich hatte dieser Franzose letztens in der Sendung gefragt, die ich mit ihm gemacht habe, ja, könnte die französische Regierung dann irgendwie oder die deutsche Regierung irgendwann sagen demnächst, ja, wir steigen aus der NATO aus oder wir pausieren unsere NATO-Mitgliedschaft? Habe ich gesagt, das könnte schon so sein. Das ist immer das, was die Russen wollten. Aber was Deutschland anbetrifft, da haben die Amerikaner alle möglichen Sonderrechte und Vorrechte, auch die Briten. Vieles davon ist, oder manches davon ist noch geheim, vieles, das meiste ist so ein Wust an Juristendeutsch, das blickt keiner mehr. Das blicken auch die Politiker nicht mehr. Auch die erfahrenen Politiker, die wissen schon, ja, wenn die Amerikaner hier intervenieren wollen mit irgendwelchen Geheimdienstsachen, das dürfen die, das machen die, wie sie wollen. Die spionieren hier auch, wie sie wollen. Und es ist alles geregelt in 3 Millionen Paragraphen, die kein Mensch mehr verstehen kann. So, und dann hast du halt schon die Möglichkeit, weil das wurde ich eben auch gefragt, könnte dann wieder so ein konservativer, pro-amerikanischer Politiker Kanzler werden, so ein Friedrich Merz, der ist ja totaler Anglo. Ich meine, das können die Amerikaner schon so machen. Also wenn die Amerikaner sagen, das geht aus dem Ruder, können die Amerikaner hier eingreifen. Es sei denn, sie kalkulieren anders und denken sich dann, Deutschland. Die ganzen Ingenieure oder wichtige Deutsche sind eh schon lange ausgewandert nach Amerika. Wozu brauchen wir noch Deutschland? Wie unsere Computersimulation hat ergeben, es dient unseren Interessen, wenn wir erstmal Deutschland pfeifen lassen und wir machen dann die Russen später fertig oder machen mit denen einen Deal. Das ist uns angenehmer. Das hat unsere Simulation so ergeben. Und unsere Simulation hat ergeben, wenn wir das so designen, mit Konflikten überall, dann glauben das die Leute. Wenn das die Simulation ergibt, dann machen die das. Dann machen die das einfach. So, und das eine, was jetzt auch mal simuliert wurde, das habe ich auch in meinen deutschen Büchern, also ich glaube, ich war Band 4 oder 5 meiner Buchreihe über die Supermächte, aus denen habe ich auch ein Composite-Buch gemacht auf Englisch, Rule by AI. Da wurde auch mal getestet, sag mal, was würde denn passieren, wenn so eine intelligente Gruppe aus der Bevölkerung, auch ein paar einflussreichere Leute mit drin, was ist denn, wenn die hier ihren Akt zusammenkriegt? Ne? Die könnten einiges erreichen, also die könnten tatsächlich Machtverhältnisse verändern. Das wurde so berechnet. Die Details sind geheim, wir haben das Zitat von dem Forscher aus Amerika, der das so berechnet hat. Aber das war die Berechnung. Also du kannst tatsächlich richtig was reißen. Du kannst die ganze Welt verändern. Musst halt wissen, wie. Musst halt diesen Algorithmen entkommen. Und das passiert halt, indem du schon mal dieses ganze Prozedere verstehst, indem du die Supermächte und die anderen Imperien verstehst, wie die funktionieren. Weil das ist so in den normalen Algorithmen nicht drin. Die können schon berechnen. Und für die waren diese Computersimulationen verheerend. Also die Amerikaner haben gesagt, ne, eine fähige Gruppe kann das schaffen. Die kann Machtverhältnisse in Amerika ändern. Ich meine, das ist immer noch saumäßig riskant, ne? Und was da alles passieren kann, wenn irgendwelche Verrückten dann mit ABC-Waffen agieren und so. Aber prinzipiell ist es machbar. Absolut machbar. Aber dazu darfst du halt nicht hier in diesen gewöhnlichen Bahnen tanzen, weil sonst klappt das nicht. Dann haben wir hier noch die Story aus der deutschen Presse. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist bis 2027 aufgebraucht, also eingeplant. Weggeplant, weg. Also bis auf ein paar Cent, so ein paar Euro ist alles weggeplant hier. Ja, gibt es so ein Problem. Also erstens mal laut regelmäßigem Wehrbericht von halt dieser Sonderprüfung da, zum Glück haben wir die, laut Sonderbericht bräuchten wir eigentlich 300 Milliarden. Nur um einigermaßen konkurrenzfähig zu sein. Und wir müssen die Leute ausbilden, weil ohne die Leute können wir gar nichts machen. Wir können uns nicht verteidigen. Und mit den 100 Milliarden ist nochmal das Problem, da ist nicht Munition mit einberechnet. Wir bräuchten 20 Milliarden extra für Munition, die haben wir so nicht eingeplant. Und das kannst du auch einfach nicht so kaufen von der Stange, weil die Produktionskapazitäten sind ja begrenzt. Also müsstest du jetzt schon längst, hättest längst bestellen müssen, Fabriken neu einrichten müssen, contracten, damit du halt die Munition herstellst. Artilleriemunition, Sondermunition, Dings, Bums, Bums. Wir sind im Prinzip leer. Und das kann auch abgesprochen worden sein vor der deutschen Wiedervereinigung, als Bedingung für die Wiedervereinigung. Die Deutschen müssen ihr Militär zurechtstutzen und sie sollen keine Munition haben, außer für so Kleinigkeiten. Also wenn mal, was ich, irgendein Aufstand hier oder irgendein lokal begrenztes Problem da hätten wir schon noch Munition, ja, wir Deutschen, aber ansonsten für alles andere sollen wir eigentlich nichts haben. Das war vielleicht eine geheime Vereinbarung, damit wir die Wiedervereinigung bekamen. Und als Bonus in dieser verrückten Bilanz, ja, wir sind natürlich als NATO-Mitglied unter dem Schutzschirm der Amerikaner, aber die sind ja nicht verpflichtet, hier die ganzen Register zu ziehen, um uns zu schützen, sondern das machen die, wie sie wollen. Also die NATO-Beistandspflicht ist Beistandspflicht, aber wie dieser Beistand dann letztendlich aussieht, steht auf meinem Blatt. Das haben die Polen auch bemängelt, als sie NATO-Mitglied wurden. Die haben gesagt, hey, Moment mal, wir dürfen nicht unser Militär vergrößern und die Amerikaner könnten auch einfach nur einen bösen Brief schicken an die Russen, wenn wir angegriffen werden. Was soll das, ne? Also, werfen wir einen Blick in den Chat heute Abend, können uns schreiben, wie üblich. Hier via YouTube, finden uns natürlich unter recenter.com, shop.recenter.com. Außerdem CandorIntel.com, die englische Seite, und auf YouTube finden Sie auch Candor Intelligence, den englischen Kanal, und außerdem haben wir auch ein englisches Twitter. Also können Sie auch natürlich für unsere Sachen werben. Selbstverständlich sind da jetzt halt so ein bisschen zweigeteilt. Ich meine, auf Content habe ich genug. Also ich habe genug geforscht die letzten 20 Jahre. Das heißt, niemand verpasst eigentlich irgendwas, auch wenn wir jetzt natürlich dann deutlich mehr englischen Content machen. Also das heißt, alles, was da im englischen Bereich veröffentlicht wurde, das wissen jetzt auch die Deutschen, mit Ausnahme von manchen Elementen aus dieser Sendung mit Jeff Nyquist, aber da habe ich auch schon ein paar Transkripte übersetzt und kommt wahrscheinlich eine Buchreihe, wo man die Sendungen praktisch nachlesen kann, natürlich dann korrigiert, dass der Text halt schön fließt und so weiter. Also wie gesagt, jeder Einkauf bei uns hilft uns weiter, dass wir unsere Aktivitäten ausdehnen können. Wie gesagt, wir könnten Bäume versetzen, ja, wir können Berge, also Wälder versetzen, Berge versetzen hier mit einem halbwegs anständigen Budget. Die Leute, die uns unterstützen seit Jahren, kennen uns seit Jahren, die wissen auch, was wir natürlich dann für Fortschritte gemacht haben, wissen natürlich da auch, was möglich ist, also was wir natürlich dann machen konnten mit recht wenig Budget. Das ist natürlich dann schon ein Haufen. Also wechsle ich hier auf meine andere Kamera. Es war früher praktischer mit einem TriCaster. Das ist einfach dein Board vor dir und konntest auf die Taste drücken. Hebel, bla bla bla. Liegt natürlich auch daran, wie gesagt, ich bin meistens immer ziemlich müde, wenn ich abends Sendung mache. Deswegen kaue ich auch immer ab und zu meine Nikotin-Gaugummis, um mich wacher zu halten. Das ist einfach so diesem Arbeitsaufwand hier geschuldet. Sie finden auch die neuen Versionen von manchen Büchern auf Recenter und auf Amazon. Also das heißt, neuer Content, zusätzlicher Content, mal ein anderes Cover auch, anderer Titel. Also finden Sie auf Amazon, hier suchen Sie einfach nach Alexander Benesch unter der Kategorie Bücher. Und da finden Sie das dann. Printbücher gibt es bei uns unter shop.recenter.com und auch die Audiobücher gibt es bei uns hier im Recent Shop. Also, hier ist meine Kamera Nummer 2. Also hier einfach wechseln und dann widmen wir uns dem Chat. Falls Sie irgendwelche Fragen haben zu unserem Sortiment, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie sich dann gerne. Wie gesagt, wir sind nicht so die wir sind jetzt nicht diejenigen, die irgendwie jede Woche den Weltuntergang ankündigen, aber aus einer ganz fachlichen Meinung heraus, und das ist längst nicht nur meine fachliche Meinung, das ist saugefährlich, was da gerade stattfindet. Also wir befinden uns so in den Vorbereitungen, in der typischen Vorlaufphase eines Weltkriegs und geht natürlich dann einiges an Risiko. Also hier heißt es im Chat, hallo ihr Welfen und Felfen. Ja, es ist im Chat. Spannendes Thema. Ich glaube, sie brauchen uns als Schaffenskraft nicht mehr. Früher wurden Wissenschaftler gebraucht, um Entdeckungen zu machen. Der Kapitalismus war der Anreiz, etwas zu schaffen. Ja, die meisten Leute werden tatsächlich nicht mehr gebraucht. Das kannst du auch am Computer simulieren, mit der künstlichen Intelligenz. Wenn du sagst, okay, das ist meine Wirtschaft. Ich brauche die Kriegsproduktion, die andere Produktion. Ich brauche die Innovation. Haben wir genügend superintelligente Leute? Kommt da Nachschub? Wir wissen, aus welchen Familien wir Leute rekrutieren für die Top-Universitäten. Reicht uns das? Ja. Wie viel Weltbevölkerung wollen wir? Rechnen wir das mal durch. Ich meine, wir sehen das ja schon mit der Klimaberechnung. Also du hast da wirklich diesen adligen Sir John Theodore Hewton, verantwortlich für die ersten drei IPCC-Sachstandsberichte über das Klima. Zufällig ist er auch bei der Stiftung vom Ölkonzern Shell. Zufällig ist er auch verantwortlich fürs Hadley Center und da, wo sie diese Computerberechnungen machen. Also ist alles aus einer Hand. Ja, alles aus einer Hand. Ja, er friemelt die Software und dann sagen sie, wie wir jetzt hier leben müssen und so. Und dann haben die dann so diese großen Cray-Supercomputer, diesen XC40 oder was sie da jetzt verwenden im Hadley Center, beim UK Met Office und so, und dann lassen die Software laufen. So, jetzt könnte man natürlich dann auch eine Software programmieren. Wie sieht denn die Welt aus mit 1 Milliarde Bürger? Die Russen reden auch schon von 1 Milliarde Bürger, die sogenannte goldene Milliarde, die nach den ganzen Biowaffenangriffen noch übrig ist. Ja, super Smallpox und so. Laut den Smallpox-Übungen kann eine Smallpox-Pandemie 5 Jahre dauern. 5 bis 8 Jahre. Okay. Also kann man ausrechnen, wie ist denn die Welt so mit 1 Milliarde eine Milliarde Menschen. Was machen die? Wo wohnen die? Wie leben die? Mit was geben die sich zufrieden? Wir können die perfekt kontrollieren. Und wir haben immer noch die Wissenschaftler. Und dann besiedeln wir andere Planeten. Hurra, ne? Geht alles. Dann heißt es hier im Chat, wenn die KI soweit ist, sägen sie uns ab. Rohstoffverschwendung sind wir. Natürlich wird es noch einige Millionen geben, aber an sich stelle ich mir es mir wie Feudalherrschaft vor. Ja, ich meine, vielleicht werden menschliche Dienstkräfte, vielleicht werden künftig, also in einer etwas weit entfernten Zukunft, vielleicht werden dann menschliche Dienstkräfte so ein bisschen so eine Kuriosität sein. Weil ich meine, du hast ja dann die Roboter, die jetzt auch schon vorgestellt werden, die immer besser werden, die können halt dich dann besser bekochen, bedienen und bedüdeln und Sexroboter und alles, ja. Wenn du aber dann so als reicher Mensch, als Russe, als Chinese oder was auch immer, als Anglo, wenn du als reicher Mensch noch so ein paar menschliche Dienstkräfte hast, das ist vielleicht wie so ein bisschen so ein Exotenfaktor. Oh, so wie meine neue teure Uhr oder mein seltenes Leder oder was weiß ich, mein seltenes Auto. Hier habe ich noch ein paar Menschen, die mich bekochen und so. Und dann also, wie so Zootiere, ne? Kann durchaus sein, ja, dass das Leute sich dann den Luxus gönnen und unterhalten dann noch so ein paar Menschen zu ihrer Belustigung. Natürlich mit Hirnimplantat von Elon Musk oder von jemand anderem, mit Neuralink, dann kannst du die immer noch natürlich dann besser hier steuern. Ja. Also so als Belustigung oder so ein bisschen so als wie so ein Reality-Show, Live-Theater. Dass man da so sich zur Belustigung so die normalen Menschen nochmal angucken kann. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also, dann heißt es hier im Chat, moin moin, eine deutsche Version von dem Interview und dem Franzosen und Alex gibt es hier bei mir auf dem Kanal. Nicht perfekt, aber ganz gut. Ja, das ist immer schön, wenn da halt es sich so weiter verbreitet. Generell, ich habe ja auch schon mal einen Test machen lassen mit, hier so einen Testlauf machen lassen mit diesem Jean Robin. Also ich habe da so ein Stück von meinem Buch genommen, auf Englisch, habe es durch einen Übersetzer gejagt in Französisch. Und er ist dann mal drüber gegangen. Also was sind da so die Übersetzungsfehler von dem Computer oder was klingt ungelenk für einen Franzosen? Jetzt muss ich praktisch dann statistisch halt hochrechnen, wie viel Korrekturarbeit wäre dann nötig. Und ansonsten habe ich dann auch 10, 15 Bücher auf Französisch auf Amazon stehen. Ja, geht auch. Dann heißt es hier im Chat, spielt eigentlich einer von euch Killing Floor? Nee, das ist mir nicht mal bekannt. Dann heißt es hier, die Eliten schaffen aktuell eine neue Spezies. KI-Systeme werden in 1 bis 2 Jahren menschliches Niveau erreichen und die Intelligenz steigt exponentiell. Sorry, aber euer Aktivismus ist und bleibt nutzlos. Naja, auch andere Leute können künstliche Intelligenz einsetzen und ist halt dann in der Realität dann doch alles komplexer. Also es war auch so mit den Computersimulationen bei der CIA oder für die CIA vor irgendwelchen Staatsstreichen, mal alles schön berechnet, hat alles gepasst und dann lässt irgend so ein Heinz, lässt halt dann so die Geheimakten in dem Hotelzimmer liegen, sich zu viel gesoffen am Abend zuvor oder was weiß ich, zu viel Sportzigaretten gehabt, ne? Oder dann war es dann doch stärker infiltriert durch menschliche Agenten und der Plan wurde verraten und ja. Das ist halt alles nochmal eine Ebene komplizierter. Das ist also dieser Chaos-Faktor. Das ist halt so, menschliches Denken und so, da hast du immer mal wieder so Eingebung, ne? So bildlich gesprochen. Du hast immer wieder mal so unerwartete Dinge, die passieren. Und das kann sehr nützlich sein, ist für halt Eliten sehr gefährlich. Deswegen wollen sie alles auf Computer umstellen, weil je mehr Menschen, umso mehr Geistesblitze halt. Dann heißt es im Chat von Marcel, vergesst nicht, Bewertungen für Alexes Bücher auf Amazon zu schreiben. Das geht auch, wenn man das Buch dort nicht gekauft hat. Erhöht die Sichtbarkeit und führt zu mehr Verkäufen. Ja, schon ein bisschen fragwürdig auf Amazon, ne? Also wenn jemand einen Review schreiben kann für ein Buch, das er nicht gekauft hat, also nicht mal nachweisen kannst, ob er es gelesen hat. Ich meine, das Review-System ist sowieso fraglich bei verschiedensten Plattformen, ja. Ich meine, ich scherze schon immer rum. Oh, hast du gekauft da und da mit 5 Sternen, ne? Ja, klar, ne? Supi. Aber Das ist natürlich klar, wenn Leute das auf Social Media teilen, hey, hier gibt es dieses coole Buch. Und wenn Leute es gelesen haben, finden das wirklich gut, ja, natürlich schreibt eine Rezension rein. Oder wenn jemand jetzt die Print-Version gekauft hat, kann natürlich auch eine Rezension schreiben von der Kindle-Version. Ist ja schnell gemacht und erhöht die Sichtbarkeit. Hier heißt es im Chat: Einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass sie selbst das Ganze nicht kontrollieren können und dass sie als Bevölkerung selbst KI haben, die auf Grundmodelle aufbaut und so weiter, die jetzt Open Source sind. Ja, das ist ein riesiger, wichtiger Faktor. Außerdem der technologische, die Asymmetrie ist halt ja groß geworden. Du hast so diese ganz klassischen Eliten, das sind halt Leute, die sind so alt, wahrscheinlich meistens so wie Jeff Nyquist oder älter, die kennen Stift und Papier. Nyquist ist jetzt nicht so mit Computern aufgewachsen. Und weiß alle möglichen Sachen, ist da voll tief drin und so. Aber wenn diese Eliten halt dann den technischen Anschluss verlieren, es entsteht einfach ein Disconnect zwischen der Planung, der Vorgabe für die Algorithmen und wie diese Programmierer dann damit arbeiten. Weil die Programmierer dürfen nicht so viel wissen. Wäre gefährlich, ne? Dann heißt es hier, lässt sich durch KI auch eine unabhängige, legitime, konservative Partei oder andere Überraschungen in verschiedenen Ländern verhindern. In der Theorie ja, also natürlich, wenn halt die Leute nicht das kontern können, aber man kann es auch andersrum denken. Also es ist eine sehr wichtige Frage, habe ich auch gerade schon angesprochen, halt mit der AfD, Bündnis Wagenknecht und so, die kannst du schon künstlich begrenzen mit Algorithmen, könnte aber auch jemand anders sagen, okay, eine erfolgreiche Partei, die 2/3 der Gesellschaft hier anspricht, so eine Partei müsste so und so und so aufgebaut sein, müsste so und so agieren, bräuchte halt so und so viel Support und bräuchte halt eine Tonne an Spionageabwehr und halt Bildung. Ich meine, ich mache es ja einfacher. Das heißt zum Beispiel mit meinen Büchern oder wie jetzt in Sendungen von Jeff Nyquist, die Leute sagen uns, hier im amerikanischen Raum, sie lernen wirklich verdammt schnell. Also sie sagen, sie haben da in 3 Stunden mehr gelernt über das Thema als jetzt sonst in ein paar Jahren Schule oder sonstiges, was sie gesehen haben. Das ist auch so ein Faktor. Also du kannst dann schon diese Werkzeuge bereitstellen und sagen, okay, mit dem Buch, dem und der Show, da kannst du die Leute damit verändern. Richtig gehen, verändern. Nicht nur, was sie wissen, sondern auch, wie sie agieren, wie sie Entscheidungen treffen. Und das verhunzt ja halt gewöhnliche Algorithmen, weil normalerweise denkt man ja, okay, Joe Schmo ist so und so, also reagiert er auf das und das, so und so. Aber wenn der Joe Schmo jetzt halt dann plötzlich irgendwie die Show guckt von uns, Friends and Enemies, oder halt in die Bücher auch holt, agiert Joe Schmo ganz anders, als der Algorithmus das vorhersieht. Und ja, je nachdem, ob die ihre Algorithmen genug anpassen können oder so, kann das Ganze mit den Algos halt eben auch richtig so auf die Fresse fliegen. Dann heißt es hier, mit KI lässt sich jeder Aktivismus verhindern, weil sie vorhersagen kann, was die Aktivisten machen, vor allem wenn es 0815-Aktivismus ist. Ja, bei 0815 kannst du es wirklich sehr leicht berechnen. Ansonsten Holzhammer-Methode, Smallpox. Ja, wenn Leute tot sind, können sie keinen Aktivismus mehr machen. Dann heißt es hier im Chat, was Russland soll in 2 bis 3 Jahren leer sein, deshalb rechnet die NATO auch mit Aggression in 5 Jahren. Aha, naja. Leer, natürlich im Sinne von die Kriegskapazitäten, die unmittelbaren Kriegskapazitäten sind halt eben sehr stark erschöpft für die Russen so in 2, 3 Jahren. Es sei denn, sie stellen halt richtig auf eine Kriegswirtschaft um, es sei denn, sie haben halt wirklich dann offen angekündigtes Bündnis mit den Chinesen, kriegen ganz andere Supplies von den Chinesen, Nordkoreanern, haben ein ganz anderes Soldatenpotenzial. Also das kommt natürlich da auch noch alles mit rein. Aber das sind so aktuelle Schätzungen, weil man weiß ja recht viel. So bestimmte Kriegskapazitäten sind in 2, 3 Jahren erschöpft. Ich meine, du siehst ja, was die Russen verlieren. Jeden Tag die Panzer, die Männer und Luftwaffe und Schiffe und so. Das kannst du nicht ewig so machen, diese Verluste. Dann heißt es hier mal angenommen, der Kreml würde Teile Westeuropas erobern, weil Trump zum Beispiel sagt, wir halten uns da raus, die müssen doch wieder eine Mauer hochziehen. Ja, eine Mauer, ne? Also halt Zäune, Mauern, Drohnenüberwachung, Killerdrohnen an der neuen Grenze. Hier heißt es im Chat, musste schmunzeln. IBM hat eine Kooperation mit dem deutschen, in Anführungszeichen, OpenAI Aleph Alpha angekündigt, konzentrieren sich vor allem auf KI im öffentlichen Sektor. Stichwort Lochkarten. Ja. Dann heißt es hier, die USA verließen doch nur die Militärhilfe oder was? Also ist ein bisschen komplizierter. Also oftmals gehen ja bewilligte Gelder eigentlich quasi so im Roundabout wieder nach Amerika zurück, weil halt dann amerikanische Produktion hier anläuft und die Ware geht in die Ukraine und so. Außerdem bekommt man so viele Daten über den modernen Krieg aus der Ukraine, das ist ein Vermögen wert, weil wie willst du deine Software programmieren für den modernen Krieg, wenn dir die Daten aus der realen Welt fehlen? Also du hast ja jetzt eben diese Leute, die kämpfen in der Ukraine und die sagen dir halt jetzt so auf YouTube, ja, du musst jetzt halt auf das und das achten in dem Krieg und die Drohne klingt so und die andere Drohne klingt so und wenn das passiert, musst du das machen und dann stürmst du halt diesen Trench von den Russen so und so und dann klappt es. Ja. Und da brauchst halt echte Daten und das hast du normalerweise nicht ohne richtigen Krieg. Dann heißt es hier, aktuell ist halt auch Wahlkampf in den USA. Biden könnte auch ganz alleine Restposten in die Ukraine schicken, geht aber an die US-Polizei oder wird vernichtet. Ja, oder heimlich eingebunkert. Die machen das, wie sie wollen, letztendlich. Dann die Frage, was hältst du von der Dead-Internet-Theorie? Ist mir noch nicht geläufig, kann man mir gerne irgendwas zuschicken dazu. Dann heißt es hier noch, hallo Alex, da Unternehmen wie Google mehr in KI investieren, kann es sein, dass Google keine Suchmaschine mehr sein will, so eine Art Archiv, um Drittparteien auszuschalten? Ja, es ist leider eine Geldfrage. Also, man sieht ja, wie öffentliche KIs schon zensiert sind. Also du fragst dann irgendwas ein bisschen Heikleres, dann heißt es gleich, das darf ich aber nicht beantworten. Ne? Und dann brauchst du eine unzensierte Version davon. Dann heißt es, das Internet braucht ein neues Geschäftsmodell. Wenn nur noch Chatbots die Seiten lesen und zusammenfassen, dann kann man kein Geld mehr verdienen und nicht mehr existieren, weil Werbung wegfällt. Ja, ist schon ein bescheuertes Geschäftsmodell. Also für normale Medien, ja, du bringst halt irgend so ein Massencontent von ein paar Agenturen, klatscht dann Werbung hin und dann müssen die Leute, ein Bruchteil der Leser, überhaupt erstmal auf diese Banner klicken und dann müssen sie einen Kauf abschließen noch und so, dass dann diese Online-Zeitung da einen Bruchteil an Geld kassiert. Das ist schon irgendwo. Ich meine, die meisten Leute haben ja keine Lieblingszeitung mehr, so richtig in dem Sinne, sondern gucken halt, wo gibt's gerade was. Es braucht halt richtige Medien, richtige investigative Medien auf Spionage-Level und dann weißt du, okay, die können was. Die bringen was und da steckst du auch natürlich dein Geld rein. Das ist was anderes, klar. Hier heißt es, frage mich, ob eine KI den nächsten Schritt von Putin vorausberechnen könnte, wirklich psychologisch analysieren könnte. Ja, Psychoanalysen, das macht man auch schon seit Ewigkeiten. Ansonsten, man weiß ja, was Putin so hat und kann und dann kann man das auch so berechnen, welche Optionen er hat. Dann heißt es hier, wo siehst du gerade Vorbereitungen für einen dritten Weltkrieg? Munitionsproduktion ist ein kompletter Witz in der EU. Hier und da wird eine neue Fabrik gebaut, die dann in ein paar Jahren fertig ist. Nee, das ist, da läuft schon wirklich einiges in verschiedensten Bereichen. Also wir sind in so einer typischen Vor-Weltkriegssituation und die Amerikaner, die können sehr schnell hochskalieren auf wirklich ungeahnte Höhen. Im Moment hoffen halt noch manche hier, das Ganze geht glimpflich aus, deswegen wollen wir nicht die Russen vergrätzen mit irgendwie zu krasser Produktion. Also dann heißt es noch, hier Science-Fiction-Filme wie Terminator, Star Trek, sind eher Fantasie, aber die KIs von heute haben extrem viel Fantasie. Mehr als Menschen. Ja, was mir letztens mal aufgefallen ist, irgend sowas auf TikTok rumgeht. Irgendwie, da wird mit künstlicher Intelligenz werden wie so kurze filmähnliche Szenen erstellt. Und das Ganze wirkt so, als, also wirklich so, wirkt so, als wäre man in einem Traum, in einem ziemlich schwurbeligen Traum oder wahrscheinlich so ähnlich wie halt eine psychedelische Erfahrung. Und ich habe mir dann gedacht, wow, das ist wirklich auf so einem krassen Level, das ist so strange. Und trigger dich so sehr, das haben andere versucht nachzubauen mit halt so gewöhnlichen Methoden und kamen da nie so richtig ran. Und jetzt sagst du dem Computer, wie er es machen soll, und blam, das ist wie in einem Traum. Also, das kann so ein Mensch gar nicht hier nachbauen. Ja, es ist ein Argument gegen Demokratie, wäre das 5-minütige Gespräch mit einem durchschnittlichen Wähler, soll ein Zitat von Churchill sein. Ja, aber das ist ja wie, auch wie so ein Roundabout. Das ist ja so eine kreisförmige Argumentation. Das heißt, je weniger die Leute dann überhaupt dann mitentscheiden, umso mehr verschärft sich dann das Unwissen in der Bevölkerung und es verstärkt sich dann wieder gegenseitig und irgendwann sind die Leute wirklich alle blöd. Ja, ist es, ich wäre dafür, dass jeder Mensch seine ganz persönliche KI zugeteilt bekommt, eine KI-Version von sich selbst. Das wäre ein Evolutionssprung. Ja, auf jeden Fall. Also klar, wenn du einen Algorithmus füttern kannst mit deinem genetischen Profil, einem Hirnscan, psychologischen Einschätzungen und natürlich dem ganzen Zeug, was du jemals gemacht hast, ja, wäre natürlich super. Klar, dann könntest du dem Computer sagen, okay, mach mal das hier, ne? Und ich lege mich mal ins Bett hier. Und mach mal dies und mach mal jenes. Klingt natürlich spannend. Dann heißt es hier, deine Bücher sind jetzt auf Amazon, also KI weiß jetzt Bescheid. Ja, also wie ich hier gesagt habe, bestimmte Bücher dauerten wirklich lange, bis sie freigeschaltet wurden. Also insbesondere die Bücher, die schwerpunktmäßig sich drehen um halt aristokratische alte Geheimdienste. So, das eine Ding ist immer noch nicht freigeschaltet. Glaube ich, die Print-Version schon, die Kindle-Version immer noch nicht. Ich glaube, von Rule Britannia. How Ancient Intelligence oder Aristocratic Intelligence Networks Built Our World. Ja, und natürlich jede Print-Version, die Amazon da druckt und verschickt, braucht eine ISBN. Also es ist alles natürlich überwachbar, auch die Print-Versionen. Und ansonsten scannt es halt der Computer durch. Und ich meine, klar, wenn irgendwie Leute Sachen hochladen auf Amazon als Bücher, wird das halt erstmal so automatisch gescannt und dann kriegt halt so ein menschlicher Moderator, der hockt wahrscheinlich auf den Philippinen oder irgendwo Indien oder weiß der Geier wo, ne, je nach Sprache. Und der kriegt dann halt so eine Voreinschätzung, ja, könnte ein bisschen heikel sein, dann guckt er nochmal drauf und gibt dann sein Okay. Aber wenn das dann so lange dauert, bei bestimmten Themen, wer weiß, wo das landet zur Überprüfung? Holy moly. Dann heißt es hier, Chat, kannst du inzwischen ohne Medikamente schlafen? Sendungen sind wieder deutlich entspannter trotz der Themen. Ja, das war wirklich bloß für eine relativ kurze Phase, also wo ich dann hier Tablettis eingeschmeißen musste, um zu pennen. Es war eine recht kurze Phase und das Zeug ist auch wirklich seltsam. Also kann ich so nicht empfehlen, außer wirklich bloß für eine ganz, ganz kurze Phase. Und ansonsten, wie gesagt, ich kau meine Nikotinkaugummis und das war's eigentlich. Also ja, Koffein, klar, Koffein. Zuckerfreie Energy Drinks. Yay. Dann heißt es noch hier, diese persönliche künstliche Intelligenz könnte dann die richtige Stimme bei einer Wahl abgeben. Rechtsbeistand leisten, alltägliche Entscheidungen treffen, ideale Freunde suchen. Ja. Hier gibt es schon einige Open-Source-Assistenten, wo die Modelle privat auf deinen eigenen Heim-PC laufen, nur das Deutsch ist noch nicht perfekt. Spannend. Also dann. Hier, der eine meint eine KI, die von Geburt an deiner Seite ist, eine zweite Seele praktisch oder hat ein zweites Gehirn. Problem, man braucht dann sein Gehirn nicht mehr. Ja, ich meine, irgendwann sind wir so weit, wo wir dann künstliche Körper schaffen, weil ich meine, so der normale menschliche Körper ist halt einfach sehr, sehr flawed oder wir können zumindest unsere Lebensdauer erhöhen. Auch so Hirnimplantate muss jetzt nicht unbedingt so fies sein, wenn halt es eine richtige Firma macht. Und du kannst halt dann einfach dann mit deinem Gehirn ganz andere Leistungen vollbringen und so. Das ist auch so eine Sache, die jetzt dann bald möglich ist. Hier heißt es, die ganzen KI-Ingenieure und Co. sind ein ziemlich wilder Haufen, die können schwer durchhalten, dicht halten, viele sind Idealisten. Ja, das ist eben so ein Faktor. Ich meine, das hat man auch gesehen, deswegen wollte ja Jeffrey Epstein einmal so viele Technikgenies hier einfangen, ja, weil man will halt nicht, dass sie ausscheren. Dann heißt es hier im Chat, ich bin jenseits der 50 und habe, glaube ich, seit 20 Jahren keine längeren Texte per Hand geschrieben. Ich auch nicht. Also ich bin jetzt 40 und ich habe auch schon lange nichts mehr Längeres per Hand geschrieben. Ich meine, ich finde es ja schräg, dass sie die Schüler dazu noch zwingen. Also vor allem so, ja, mach eine Textanalyse und bla bla bla. Und was ich mein Neunjähriger, was musste dann so mit Sätze schreiben. Und ich meine, ich hab mir gesagt, ich würde nie mit Hand einen Text schreiben, sondern ich habe halt so mein Werkzeug hier und ich kann halt dann eben da so ein Rezept anwenden, kann Sachen hin und her schieben, ergänzen, erweitern. Tja. Hier, dann heißt es noch, Schach-KIs bekommen Probleme, wenn der menschliche Gegner einen besonders kreativen und unvorhergesehenen Zug macht. Das lässt sich auch metaphorisch auf politischen Aktivismus übertragen. Ja, durchaus. Also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt hier im Rahmen der letzten Jahre in dieser Sendung, also auf was ich da gestoßen bin in den letzten Jahren, zwecks älterer Geheimdienstnetzwerke, also adelige Geheimdienstnetzwerke, hätte ich so nie gedacht, dass ich auf irgend sowas stoße, ja, in der Größenordnung. Aber es war halt insgesamt, war eine ganz, ganz abstruse Verkettung von Zufällen halt eben notwendig, um halt an den Punkt zu kommen. Also meine Person, mein Lebenslauf, Leute, die in meinem Leben mir begegnet sind, Leute, die mich beeinflusst haben, das richtige Buch zur richtigen Zeit, dann die Leute, die uns dann kennen, teilweise seit 10, 20 Jahren, die uns unterstützt haben. Also es ist wirklich so eine ganz, ganz, ganz unwahrscheinliche Nummer, die da gelaufen ist. Und da waren ja auch Buchautoren, die damit reingeflossen sind, die auch gedacht haben, ja, das Zeug wird kaum gelesen, dachten die damals, und es gab ja kein Internet und bla, und die wussten nicht, was mit ihren Sachen jemals passieren würde. Und irgendwann liegt es bei mir auf dem Tisch. Also eine Verkettung von ganz, ganz lange Kette von ganz, ganz unwahrscheinlichen Dingen. Und es ist halt einfach, das Leben ist halt überraschend. Und es ist halt irgendwo Murphy's Law, wenn du lang genug wartest, trifft halt eine bestimmte Kombination ein und dann wird es halt überraschend. Dann heißt es hier noch, KI arbeiten, glaube ich, nicht nur mit klassischen Algorithmen, gibt es einen anderen Begriff, kommt aus dem Bereich neuronale Netzwerke, theoretisch sind seit den 50ern bekannt, jetzt funktioniert das. Ja, das ist natürlich dann. Ja klar, also normalerweise Prozessoren sind einfach nur schnelle Rechenmaschinen, aber wenn halt man das Hirn nachbilden kann, du kannst dann halt so eine Art Superhirn bauen, technologisch, dann gehen nochmal ganz andere Dinge. Ja, also bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt auch hier so am Ende meiner Notizen angelangt. Die nächste Sendung ist am Donnerstag. Schwerpunkt weiß ich noch nicht. Ich habe so einen ganz interessanten Stapel mit Sachen. Und natürlich halt alles Mögliche, was aktuell ist. Ich kann immer sehr schnell reagieren, wenn irgendwas ist und auf Sendung gehen. Also sind am Donnerstag zurück. Ansonsten am Wochenende wieder mit Friends and Enemies. Machen da jetzt die Kriege durch. Also geht jetzt halt dann das Ende vom Zweiten Weltkrieg, Asien, dann Koreakrieg, Vietnam und dann auch in die moderne Ära mit rein. Ganz, ganz wichtige Kiste, um halt eben die heutige Situation zu verstehen, also wie diese verschiedenen Länder halt eben dann langfristig denken. Also find meine Bücher auf Amazon oder zusammen mit anderen Artikeln auf shop.recenter.com. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.